So, herzlich willkommen zu unserer 15. Online-Gruppe, damit das dann zuordbar ist. Ich habe auch die ersten beiden schon als Podcast auf unseren Dings da gepackt, also auf den Mitgliederbereich. Ihr könnt also von letzten Mal und von vorletzten Mal auch runterladen. Das ist, ich habe es aber noch nicht als MP3, sondern als irgendwie so ein anderes Format. Müsst ihr mal gucken, ob ihr damit klarkommt. Ich muss das erst noch kommentieren. Aber jetzt weiß ich schon, wie es geht. Habe ich heute gelernt. Yeah. Gut. So, herzlich willkommen. Lasst uns starten. Also, wenn euch keine Frage einfällt, was mir ganz viel auffällt, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Mentalkörper und Emotionalkörper sich als für viele sehr schwierig gestaltet. Und dass es immer wieder darum geht, diese Balance zu finden. Also einerseits, wie lang muss ich ein Gefühl fühlen und wann muss ich mich auf das Neue ausrichten? Und da gibt es ganz viel Unklarheiten, immer und immer und immer wieder. Ja, das also manche sagen, ja, aber ich muss doch das Gefühl fühlen. Und ich sage, ja, das hast du ja schon gefühlt. Jetzt such den neuen Raum, so dass es was anderes hinein kann. Also da ist das gestaltet sich bei vielen sehr schwierig. Könnt ihr damit was anfangen mit meinem Gestammel? Und diesen Unterschied, da war noch so ein anderer Aspekt, der fällt mir jetzt nicht ein. Ich müsste mir einfach dann so im Laufe des Tages Notizen machen. Mache ich natürlich nicht. Ja, aber da scheint es immer wieder Missverständnisse, Missverständnisse, Missverständnisse zu geben. Immer wieder. Und weil das so eine schwierige Balanceebene ist, bleiben ganz viele Praktiken. Vielleicht ist das der Grund, ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber mein Gefühl ist, dass ganz viele mit Praktiken im Mentalen dann hängen bleiben, weil es als sicherer erscheint. Ja, damit man eben nicht im Emotionalkörper versinkt. So. So, aber wenn ich von euch keine Frage habe, merke ich, ist hier keine Energie drin. Wer möchte arbeiten?
Jo. Also ich habe einen langen Tag gehabt, aber das ist eine andere Ebene, eine andere Sache. Ich habe mir, glaube ich, vor 2 Wochen schon drei Stichpunkte aufgeschrieben. Das eine war Ich-Grenze. Und das andere war, dass ich mich erinnern kann, dass ich schon lange einen Ekel vor, also nicht häufig, aber immer wieder mal Ekel vor Vagina habe. Das kann ich mich erinnern als kleiner Junge auch schon irgendwie so. Ein kleiner Junge nicht, aber als Jugendlicher, so vielleicht. Und wir leben ja
Ja, wie
kein,
alt, wie alt, wie alt?
weiß ich jetzt nicht, ich glaube, ich habe einen Ekel gehabt von meiner Mutter. So, wahrscheinlich, so würde ich es interpretieren.
Ja, und deshalb frage ich, warum da bei Vagina, weißt du? Weil als kleiner Junge hat man da eigentlich noch nichts zu suchen.
Deswegen sagte ich ja eben
Ja.
gerade, das war nicht der Ekel vor der Vagina, sondern eher vom Körper, eher so.
Ah, okay.
Und heute ist es immer wieder mal eher Ekel vor der Vagina auch so. Wir leben ja keine Sexualität mehr, kennen nicht. Und dann war noch mal Thema, ob es einen Missbrauch vom Großvater gab. Es ist ja jetzt folgende Situation, dass die zwei Töchter, meine Mutter und ihre Schwester, 12 Jahre, glaube ich, auseinander sind. Und beide sind relativ früh aus dem Elternhaus rausgegangen. Und mein Großvater
Moment,
wollte
Moment, aus dem Irrenhaus rausgegangen? Was
aus dem
meinst du?
Elternhaus rausgegangen.
Elternhaus, gut. Ich dachte so, okay.
Sehr früh, und es gab da immer auch Spannungen. Und was ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, ich habe jetzt was gelesen die Woche, was ich damit in Verbindung gebracht habe, das ist jetzt egal. Auf jeden Fall merke ich, dass mich das immer wieder beschäftigt. Ach so, und ein dritter Punkt, der damit möglicherweise zusammenhängt, scheinbar total unabhängig voneinander. Ich habe ein gewisses Problem, wenn ich in enge Situationen komme. Ich meine körperliche enge Situationen. Fußball spielen, Sport. Also entweder fühle ich mich total eingeengt oder ich hau die anderen weg. Also ich mache dann quasi so. Und ich merke, dass mich das mein Leben lang beschäftigt. Und das habe ich mir noch nicht wirklich angeguckt, was das ist, ob es da einen Zusammenhang gibt. Weil es gibt ja auch so einen Teil in mir, irgendwie nicht ins Leben kommen zu können oder zu wollen oder so in die Richtung. Also die Frage, die ich mir mit der Stelle, Geburt stecken geblieben, ist es das eher oder ist es was anderes?
Also das fühlt sich an, als hätten wir jetzt 5 Bälle im Spiel.
Maybe.
Mhm. Und ich kann die überhaupt nicht unterscheiden. Also ich kann die gar nicht auseinanderhalten vom Fühlen. So, das fühlt sich an, als hättest du mir so 5 Bälle vorgeworfen, so, bup, was ist was? Und ich merke so, Und kann dich noch nicht fühlen.
Das kriege ich ja relativ oft rückgemeldet, von dir und früher auch von vielen anderen Menschen.
Ja.
Das macht mir Schwierigkeiten, merke ich so.
Ja.
Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, dass das so wuschig ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich nicht fühle.
Ich fände dieses dich nicht fühlen können, das dichteste Thema. Also wenn wir jetzt versuchen, die Themen da irgendwie auseinanderzufühlen, dann habe ich das Gefühl, da verlaufen wir uns. Ja, weil du erzählst was und ich kann dich nicht fühlen. Ich höre das, aber ich kann dich nicht fühlen.
Und ich sage das mal so, das geht mir mein ganzes Leben lang schon so. Das macht mich kirre.
Ja. Und das Thema finde ich aber interessant, dich nicht fühlen zu können. Dem Thema würde ich gerne begegnen, also da würde ich gerne hingehen, dich nicht fühlen können. Also das erstmal das Dasein darf, was es mit dir macht, dass ich dich gar nicht fühlen kann.
Also was mir da als erstes einfällt, selbst wenn das jetzt auch wieder eher mental ist, dass ich früher ganz oft gefragt wurde, also als ich vielleicht 20, 25 war oder sowas, wie es mir geht. Und dann habe ich eher so geantwortet, na, es geht so oder so lala oder irgendwie so. Das ist ja quasi eine Frage bezüglich meiner Befindlichkeit oder wie ich mich fühle. Und das hat mich wahrscheinlich eher erschreckt oder ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und das zieht sich anscheinend wie ein roter Faden durch mein Leben.
So, was macht es mit dir, wenn ich sage, ich kann dich noch gar nicht fühlen? Was fühlst du dann? Gerade wenn dir das so oft begegnet ist und wenn das so...
Das macht mich, glaube ich, total unsicher.
Wunderbar. Weil das ein Gefühl ist, was fühlbar ist für alle Beteiligten. Für dich und auch für deinen Nächsten. Lass dich mal verunsichern. Fühl die Unsicherheit. Fühl diese Unsicherheit. Ich kann dich nicht fühlen.
Das löst, glaube ich, auch sowas aus, wie wenn ich verschwinden wollte. Sowas.
Ja, und die Ursache dürfte ja auch in Räumen sein, wie deine Mutter, dass die gar nicht dich gefühlt hat. Und dann kann das Kind nicht fühlen. Also damit ein Säugling in die Empathie kommt mit sich selbst, muss er gefühlt werden. Ein ungefühltes Kind ist erst einmal ungefühlt und kann nicht wirklich fühlen. Also ich komme aus einem völlig ungefühlten Raum. Kann man sich heute kaum vorstellen, aber vor 30 Jahren habe ich gar nichts mitgekriegt. Ich habe nicht gefühlt. War richtig völlige, also ich habe wirklich nicht viel mitgekriegt. War zwar auf einer Ebene hochsensibel, aber ich habe das alles nicht klar mitgekriegt. Das war immer unscharf, also verwaschen, unscharf. Ja, es war alles wie fusselig. Und ich, Ellen, war nicht fühlbar. Hab immer nur gegrinst. Ja, war nicht wahrnehmbar. Es war überhaupt nicht möglich herauszufinden, was bei mir gerade ist. Also im Detail. Ja, mir ging es blöd und ich habe rumgegrinst. Und dieses nicht fühlbar sein und dadurch natürlich auch überhaupt nicht wahrnehmbar sein. Also man kriegt dann ja permanent was um die Ohren, was irgendwie nichts mit dem zu tun hat, was gerade bei einem wirklich interessant ist. Oder worum es geht. Es geht ja alles immer dann so aneinander vorbei.
Und ich glaube, das schießt mich in so eine Art Trance, glaube ich. Mhm. So eine Absence irgendwie.
Ja.
So was, das kenne ich jetzt im Moment, aber ich kenne es früher noch viel stärker.
Und jetzt will diese Trance oder dieses Dissoziierte eigentlich schon fast, will da sein dürfen. Weil wenn du nicht gefühlt wirst, das heißt, wenn dein Gefühlkörper nicht beantwortet wird, dann hängst du erstmal im Off. Das ist ja für ein Kind, als wenn es dauernd im tauben Raum ist. Ein Kind ist pures Gefühl. Ja, das ist pure Wahrnehmung. Gefühlte Wahrnehmung und sonst nichts. Alles, was im Raum ist, nehmen die so auf, die sind völlig in Symbiose mit dem, was im Raum ist. Ja, mit dem, was Mutter fühlt, da sind die eins. Mit dem, was Papa fühlt, sind die eins. Gehst mit denen durch den Laden, da sind die eins. Die nehmen die ganze Zeit das auf, was im Raum ist. Bringen es in den Ausdruck, dafür, das ist dann unerwünscht, aber die sind so im Eins mit dem, was da draußen ist. Und wenn die jetzt nicht gefühlt werden, dann ist es wie, wenn sie dauernd in einen blinden Spiegel gucken und können sich überhaupt nicht wahrnehmen. Also nicht orten, nicht justieren, flippen einfach nur aus.
Ja, und das fühlt sich auch irgendwie, das kenne ich auch schon lange, das fühlt sich unangenehm so in der Bauchmitte an.
Mhm. Ja. Es ist auch richtig, also, weißt du, das knallt einen ja so ins Off, also so in diesen dissozierten Raum, in dem du da auch jetzt gerade drin bist, ja. Ich glaube, das ist genau das, was das Kind dauernd gefühlt hat. Das war einfach so in so einem komischen Raum. Wo es sich selber nicht wirklich verorten konnte. Ich kenne auch die Räume, wo das Kind überhaupt nicht weiß, wohin mit sich selbst. Ja, das schwebt da irgendwie immer und weiß nicht, wohin mit sich. Und es ist für Säuglinge ein gruseliges Gefühl. Gerade die man so erstmal nach der Geburt hochhebt, einen Klaps gibt und dann wegpackt, die wissen überhaupt nicht, wohin mit sich. Ja, die spalten sich ganz komisch ab und sind wirklich erstmal komplett dissoziiert neben sich, neben der Spur und nicht mehr bei sich. Also werden steif, dissoziieren und wissen nicht, wohin mit sich. Und das dürfte sich ähnlich anfühlen, nur schlimmer, wie das, wo du jetzt gerade bist. Weil mit diesem tauben Raum, in dem du gerade bist, ja, wenn ich da genau auf den Raum zugehe, dann kann ich mit dir was anfangen in deinem Nichtfühlen. Das ist auch richtig so, wie wenn es so vor den Augen so.
Na, ich würde mich jetzt so beschreiben, ja, es gibt so diese taube Seite oder diese dissoziierte Seite oder so. Und es gibt so eine mentale, wie eine mentale Aktivität oder Anstrengung, eine Lösung zu finden oder so. Oder einen Ausweg oder irgendwie sowas.
Ja, das macht dann der Kopf und das nennt sich die, also bei den Charaktertypen wäre das der schizoide Anteil, ja? Der dann in den Intellekt geht und versucht, es über den Kopf zu lösen. Und der Kopf kann das nicht lösen. Der kann dir zwar das Überleben sichern, aber er kann das Problem nicht lösen. Hm. Und jetzt dem Kopf sagen, danke, dass du das versuchst, aber das ist für dich nicht lösbar. Und wirklich nur sich zu diesem Gefühl zu wenden, dass dieses so, da neben der Spur zu hängen und sich damit haben wollen. Mit dem Risiko, dass es für immer und ewig so bleibt. Aber das ist das, was du als Säugling gefühlt hast oder was als Säugling dann übrig blieb. Und das Gemeine an diesem Dissoziiert-Taubenraum ist, dass der so unlebendig ist.
Hm.
Der ist zwar überlebbar, aber die Freude ist so weit weg. Das ist wie ganz viel Watte zwischen mir und dem anderen. Ja, als wenn da irgendwie so ein Nebelbank dazwischen wäre. Und wenn jetzt Menschen danach einem nahe kommen, dann tut es weh. Dann löst es Schmerz aus. Nämlich der Schmerz, dass du nicht gefühlt wurdest. Und dieses Defizit da war, es hat auch Schmerz ausgelöst. Und wenn jetzt man in die Nähe kommt und wirklich richtig, richtig dicht an dich rankommt, dann wird derselbe Schmerz ausgelöst, der damals da war, als es weggerutscht ist. Ja, guck mal, das erreicht. Und dann kippen wir intuitiv alle Leute aus unserem Auraraum, um uns vor diesem Schmerz zu schützen. Und weil es das ist, was wir kennen. Den Nichtkontakt. Und jetzt bleib im Kontakt mit diesem Nichtkontakt. Ich bin jetzt auch sehr müde. Und der Kopf kann dir helfen, in dem Sinne, dass er dir sagt, ja, bleib da. Mir wird richtig ein bisschen schlecht.
Hm.
Ein bisschen schwindelig. Sehr müde. Mir fällt das Atmen schwer in diesem Raum. Ist ausgesprochen unangenehm. Und dahinter fühle ich auch ganz viel Angst, sterben zu müssen. Ganz furchtbar viel Angst. Und das ist so furchtbar, dass es eigentlich nicht aushaltbar ist, das zu fühlen. Also lieber würde ich jetzt ins Koma kippen, als das fühlen müssen. Und ich könnte losheulen. Heulen ist falsch. Schreien, wenn es denn helfen würde, aber ich habe ja schon so lange geschrien. Also der Säugling, der hat ja schon so lange geschrien. Es hat ja nichts geholfen. Es ist ja einfach keiner gekommen. Es hatte keinen Sinn.
Fällt mir ein, dass die Nachbarn wohl, ich weiß, ein Jahr alt vielleicht oder so, oder weniger, gesagt haben, lebt er überhaupt noch, man hört ihn nicht.
Ja, es hat ja auch keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn zu schreien. Da kam keiner. Dann hört es auf. Aber es ist so taub und so dumpf. Aber da kann man es aushalten. Aber darunter ist furchtbar. Und ganz traurig. Was passiert mit dir?
Naja, so eine Erinnerung, taubheit, was mein Fuß anfühlt, fühle mich so ein bisschen körperlich oder wenig. Mir ist ein bisschen übel. Mhm. Und so ein bisschen abwesend auch. Also ja, deutlich abwesend.
Also ich muss mich jetzt richtig wieder ein bisschen hier zurück in den Raum holen, sonst falle ich vom Stuhl.
Und es gibt doch was, wo ich keine Worte für habe. So, was
Es ist auch nicht zu verstehen. Es ist einfach nur doof und schrecklich. Nee, es ist jetzt nur noch doof, weil so schrecklich muss ich nicht fühlen. Da habe ich ja das taub drüber. Aber es ist auch für so einen Satz wie, dafür bin ich nicht gekommen. Wenn ich gewusst hätte, dass es so taub und öde ist, dann wäre ich nicht hierher gekommen. Auf die Erde. Ja, jetzt geht die Trauer zu dir, das ist gut.
Naja, was ich auch noch nicht geschafft habe, ist sozusagen das irgendwie ich gerade und merke gerade, dass die Worte so nicht passen, die mir so einfallen. Ich wollte sagen, so das zu wandeln ist mir noch nicht gelungen.
Das geht nicht zu wandeln.
Das geht ja auch nicht.
Nee, lass es da. Also, wie gesagt, ich nick hier fast im Sitzen weg. Also es ist richtig so, ich habe richtig Schwierigkeiten, sitzen zu bleiben. Wenn ich das wirklich ins Fühlen hole, ist es wirklich, dass es mich wegscheppert. Also ich hole mich mal zwischendurch nach vorne, damit ich hier nicht vom Stuhl falle und damit die Online-Gruppe weitermachen kann. Aber wenn wir jetzt eine Aufstellung wären, dann würde ich einschlafen, wegrutschen, dann wäre ich einfach weg.
Naja, mich wegmachen, das kenne ich schon auch sehr deutlich, oder das ist sehr lange auch schon.
Und jetzt will das da sein. Ja, das darf da sein, dieses Wegmachen und dieser fast trance-ähnliche Zustand, der aber eben getaubt ist und nicht eine wache, dieses da in der Trance, man kann ja auch in der Trance auch sehr da sein, sondern diese dissoziierte, taube Trance, dass das erstmal da sein darf. Es war das Beste, was das Kind machen konnte. Viele können nicht so dissoziieren, ja. Die kommen gar nicht weg. Die sind die ganze Zeit da in diesem Horrorraum. Du konntest dich wenigstens wegfiltern. Ja. Du konntest dir quasi ein Betäubungsmittel selber geben. Das ist nicht schlecht. Zum Überleben ist es super. Natürlich ein bisschen anstrengend, wenn man sein Leben lang immer mit so einer Dröhnung rumrennt. So wie in den Psychiatrien, ja, wo die alle so runtergedimmt haben, so sediert haben. Und dieses Sedieren, also wie wenn ein ganz tiefer, eigentlich lebendiger Teil sediert ist. Und jetzt will das erstmal da sein dürfen, dass der sich sediert hat. Immerhin hat er das hingekriegt, das ist super. Das ist gar nicht dumm.
Ja, ja, das gibt, kann ich auch klar erkennen oder verstehen oder wie auch immer. Und es gibt einen Teil, der heftigst protestiert dagegen.
Lass den protestieren, aber folg ihm nicht. Wenn du das bejahst, gehst du ja das gefühlte Risiko ein, dass du wirklich für immer und ewig in diesem sedierten Raum hängst. Die Realität ist aber, dass der Erwachsene zum sedierten Kind geht. Und wenn du den sedierten Teil wirklich fühlst, dann kann der vor dir anfangen aufzuwachen. weil er dann vor dir nicht mehr sedieren muss. Hm. Ja, also das war jetzt die Verkaufseinheit und und gefühlt fühlt sich das halt an, dass du wirklich das Risiko eingehst, für immer und ewig so in diesen transitierten nicht da zu sein. Aber der Teil war sowieso noch nie da. Hm. Der war immer sediert, solange du lebst. Hm. Und ich habe hier das Bild, wie der Große zu dem Kleinen in diesen Brunnenschacht steigt und sagt, ich lasse dich nie wieder alleine. Lieber bleibe ich bei dir hier unten im Brunnen, als dass ich dich alleine lasse. Nur der Große hat ja eine Strickleiter oben angebunden. Der kann ihn ja mit hochnehmen. Das passiert ja automatisch. Hm. Ja. Aber der Große muss zum Kleinen runter, indem du das Risiko eingehst, lieber für immer und ewig bei dem Kleinen da unten bleiben, als den weiterhin alleine lassen.
Das ist ein sehr berührendes Bild.
Ja. Und man braucht als Großer noch nicht mal eine Strickleiter, weil irgendwie trägt einen das Göttliche hoch. Ja, das schwebt einen rauf, wenn man bereit ist, zu den Teilen runterzugehen. Hm. Und das machst du nicht. Das geschieht dann halt. Hm. In der unendlichen Geschichte, als Atreo zur kindlichen Kaiserin kommt, ja, also sie schickt ihn ja auf die große Suche. Und dann muss er den Elfenbeinturm hoch. Und da kann er bis ziemlich weit nach oben zu Fuß gehen. Und das ganz letzte Stück, da gibt es keine Treppe. Das muss einem geschenkt werden. Da wird man getragen, das kannst du nicht machen. Und wenn du zu dem Kind runtergehst in diesen Schacht, und das Risiko eingehst, lieber bleibe ich für immer und ewig bei dir, als dass ich dich je wieder alleine lasse, dann geschieht dieses, dass das einen hochträgt. Wenn du mit der Absicht reingehst, dass es dich hochträgt, dann geschieht es nichts. Es geschieht nur, wenn du das Risiko eingehst, für immer und ewig bei dem Kind zu bleiben. Also wenn dir das wichtiger ist, den Kleinen nie wieder alleine zu lassen und nicht mehr an dein Außenwohl interessiert bist, in dem Moment. Hm. Ja. So. Und das ist ein ganz paradoxer Prozess. Hm. Und ich merke, wenn ich nur von diesem Prozess erzähle und wirklich da immer wieder beibleibe und sage, ja, der Teil möchte da wirklich da sein dürfen, dann wird es hier schon so ein bisschen leichter.
Ich habe das schon gemerkt, die letzten paar Minuten.
Ja, es wird einfach ein bisschen milder. Hm. Und diese Anteile, die sind zum Teil ja schon seit zigtausend Jahren abgespalten. Und viele können sich nicht vorstellen, dass tatsächlich irgendwann mal jemand kommt. Also, dass ich, die Erwachsene, tatsächlich je dahin geht.
Das Interessante, was jetzt auftaucht, ist sowas, sind zwei Dinge, die aus meiner Sicht zusammenhängen. Das eine ist, zu dem Kleinen zu gehen, auch mit dem Risiko, nicht mehr zurückzukommen oder wie auch immer. Und da gibt es eine Art Widerstand. Und das ist in meiner Wahrnehmung derselbe Widerstand, mich ganz in Gottes Hände zu begeben, da auch noch einen Widerstand zu haben.
Es ist ja dasselbe.
Ja, ja, das meine ich damit.
Ja. Weil wenn ich wirklich die Außenkontrolle aufgebe, und es gibt auch ein inneres Außen, ja? Also wenn ich wirklich aufhöre, mein Glück oder meine Sicherheit durch Reglementierung, auf welcher Schicht auch immer, und wirklich in die Hingabe gehe, wenn ich es wirklich anfange zu verschenken, mich zu verschenken von mir selbst, dann geschieht halt ein Paradox. Hm. Das kann ich nicht machen. Ich mache nur immer wieder die Erfahrung, dass es geschieht.
Also was ich, wie es mir da geht, ist, glaube ich, so, dass ich das kenne, auch aus eigener Erfahrung. Und es sich so anfühlt, als wenn ich da immer wieder zurückfalle. Sag ich mal so. Ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, aber so würde ich es beschreiben wollen. Wie wenn ich es wieder verlasse, dieses Terrain oder so ähnlich.
Ja, weil die Angst ist ja, dass dann keine Kontrolle mehr da ist. Und ich habe ja dann in dem Raum keine Kontrolle mehr. Wenn ich in dem Raum bin, wo ich wahrnehme, dass es geschieht, 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 hat das Ego keine Kontrolle. Das ist so, wie wenn man es gewohnt ist, ein Orchester nicht zu dirigieren, sondern jedes Instrument selber spielen zu müssen. Ja, und die einzelnen Instrumentalisten, die gehen auch gar nicht mehr so richtig ans Instrument ran, weil da springt sowieso gleich jemand wieder hin. Und mir vertraut ja sowieso keiner. Also ich spreche jetzt von dem Instrument selber, dass ich das kann. Also dass der Flötist Flöte spielen kann und der Geiger Geige spielen, weil der Dirigent dauernd irgendwie in diesem Orchester rumhampelt und meint, alles selber spielen zu müssen. Und das ist dieses Kontrollding. Und wenn der Dirigent auf den Platz geht und wirklich nur den macht, ja, dann hat er natürlich erst einmal Angst, dass keiner von den Instrumentalisten spielt. Ja, weil er war ja vorher Misstrauen. Es kann auch sein, dass die ein bisschen brauchen, bis die ihre Instrumente wieder in die Hand nehmen und bis sie sich daran erinnern, wie das denn nun ging, weil war ja dauernd immer eine Störung drin. Und es dauert aber nicht lange, bis der Dirigent merkt, dass die ganzen Instrumentalisten total Lust haben, ihre Instrumente zu spielen und dass jeder im Orchester Musik machen möchte. Und dann führt sich die ganze Geschichte über die Vorstellung und dafür brauchen wir da den Mentalkörper. Ja, also die Angst, dass die Instrumente das nicht machen, das ist quasi die Angst verwurzelt im Emotionalkörper. Die will gefühlt werden und dann braucht es das Vertrauen, okay, ich probiere es mal aus, mich aufs Pult zu stellen und nur zu dirigieren. Und nur zu dirigieren heißt, eine Vorstellung zu haben von dem, wie ich das haben möchte und zwar Impulse zu geben, aber es eben nicht mehr zu kontrollieren, sondern es nur zu dirigieren. Hm. Und dann entsteht Musik. Dann entsteht Musik des Lebens. Hm. Ja? Und wir hängen eben dauernd in diesem, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die anderen das freiwillig tun. Und die meisten Eltern können sich nicht vorstellen, dass die Kinder zugewandt sind. Verstehst? Und dann entsteht Vertrauen, dann entsteht Hingabe. Und wenn wir die nicht haben, sondern das kontrollieren wollen und das Kontrollieren geht bis in ganz, ganz subtile Bereiche rein, dann kann es sich nicht verändern, weil ich ja immer noch im Orchester rumturne. Egal wie subtil, spielt keine Rolle. Es fängt dann nicht an zu schwingen. Und diese Angst vor Kontrollverlust, die will auf der Emotionalkörper geheilt werden, also auf der Emotionalkörperebene geheilt werden. Hm. Das heißt, du kannst es nicht kontrollieren, aber du kannst alles fühlen. Du kannst es auf der Körperebene auch gut wahrnehmen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier so ein Döschen, ja, das ist jetzt also 1 Million Euro kostbar und ganz, ganz feines Porzellan. Ja. Und jetzt muss ich das von A nach B nehmen und ich habe ganz viel Angst, das werde ich zerdrücken auf dem Weg. Wenn ich aber nur die Vorstellung habe, okay, das will ich von A nach B tragen und wenn ich das über die Vorstellung mache, ja, das soll nach A nach B, dann ist das richtig in Sicherheit und ich habe es nicht zerdrückt. Aber wenn ich das kontrollieren will, dann zerquetsche ich das. Es geht mir kaputt unterwegs. Hm. Und eigentlich kennen wir das so, dass es einfach aus dem natürlichen Flow kommt. Das kennen wir alle. Hm.
Ich kenne das auch fast täglich.
Eben. Ja, und da vertraust du ja deinem Körper. Aber Aber wenn du es versuchst zu kontrollieren, wenn du es ganz besonders gut machen willst, dann verkrampft es und dann funktioniert es nicht mehr so gut. Hm. Und wenn ich merke, okay, jetzt muss ich aufpassen, dann kann ich schon achtsam sein, aber ich muss nicht zwangsläufig verkrampfen. Also im Verkrampfen versuche ich es immer auch noch zu kontrollieren und in der Achtsamkeit kann ich es aber immer noch entspannt machen. Das ist dann die Kunst. Dann spreche ich auch von innerer Ruhe. Also ich rede da nicht von Stille, sondern von der inneren Ruhe.
Hat das auch damit zu tun, womit du angefangen hast, diese Feinjustierung oder Abgleichung von mentalem und emotionalem Körper? Müsste das damit auch zu tun haben?
Hat damit zu tun, war jetzt nicht der Aspekt, an den ich rein wollte. Vorhin hatte ich ihn auch nochmal und jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Also ein Aspekt ist halt auch, dass viele Menschen wirklich immer wieder ganz subtil versuchen, alles übers Außen zu kontrollieren. Außen reguliert sozusagen. Also sie versuchen alles übers Außen zu regulieren und vertrauen nicht auf die eigenen, auf die eigene Resonanz. Und ich vertraue auf meine Resonanz. Und wenn da noch irgendwo ein Ödel übrig ist, naja, der fliegt mir halt um die Ohren. Dann gucke ich mir dann an, wenn er ist. Aber ich vertraue meiner Resonanz. Hm. Und jeder Ödel, der mir entgegenhüpft, der hüpft mir entgegen und den bearbeite ich dann in dem Moment, wo er mir entgegenhüpft. Also ich bin früher von Esoterikern sehr angegriffen worden, weil die sagten, du musst dich schützen und du musst dich in Gitter machen, du musst dies machen und jenes machen. Und ich so, nein. Wenn ich noch Resonanzen habe, dann dürfen die mich erwischen. Was soll ich denn mit irgendwelchen Schutzmechanismen? Dann müssen die nur mehr Sachen inszenieren, um durchzukommen. Und da, wo ich keine Resonanz habe, wird mir nichts geschehen. Hm. Und wenn ich merke, dass, weiß ich, das ein Unfallkarma ist, also und dass es einfach unruhig ist oder so, dann bin ich einfach sehr achtsam. Aber nicht ängstlich, sondern nur achtsam, also gerade in der, im Straßenverkehr, ja, da ist manchmal so ganz komische Energie und dann gehe ich erstmal vom Gas und lasse ein bisschen mehr Abstand und so. Ja. So, das mache ich dann schon, also ich vertraue da meinem Gefühl. Und ich bin deshalb nicht übervorsichtig oder so, aber ich bin einfach ein bisschen einfach achtsam. Aber nicht überkontrolliert.
Ja, und das Interessante ist sogar, mir fällt gerade, weil du gerade mit Verkehr oder Auto oder so ähnlich was gesagt hast, am Montag. Habe ich eine Wendung gemacht und bin dazu, damit ich die Kurve kriege, weil er hat einen relativ großen Wendekreis, bin ich fast auf die Hälfte der anderen Spur und habe das Auto nicht im Rückspiegel gesehen. Und ich bin total erschrocken und gleichzeitig war ich total dankbar, dass nichts passiert ist.
Ja.
Und das fand ich grandios.
Das gehört dazu.
War eine ganz große Dankbarkeit.
Ja. Da wird halt aufgepasst.
Ja, das habe ich auch so erlebt. Da hat irgendein größere Macht hat mich beschützt. Das war eindeutig so. Das geknallt hat, war wirklich ein Wunder. Es war fast unmöglich, dass es nicht geknallt hat.
Ja, die anderen haben halt aufgepasst. Und oft machen sie dann noch nicht einmal an, sondern die merken einfach...
Es war total, wie soll ich sagen, es war nur für mich. Und ich habe da ein bisschen gebraucht, das zu verstoffwechseln, aber es war okay.
Ja, klasse. Und wenn sich der Raum immer mehr, also wenn sich das System immer mehr in diese Räume rein entspannt, dann hört auch diese Panik auf. Also ich habe schon ganz brisante, brenzliche Sachen erlebt und da ist nichts passiert und ich war anschließend auch völlig ruhig, wo ich merkte so, ja, hätte uns abschießen können, aber war ja gar nicht dran. Ja. Und ich erlebe dann die Welt als einfach ausgesprochen fehlerfreundlich. Ja, und wenn ich dann wirklich mal was verkrütze, ja, dann haben die anderen aufgepasst. Dankeschön. Und ich passe ja auch auf, wenn andere gerade dösen, ja, und gehe dann auf die Bremse oder weich aus. Oder ich bin ja, wenn ich da was bei den anderen merke, bin ich ja auch achtsam. Also ich bin ja auch meinen Mitmenschen gegenüber fehlerfreundlich. Ne? So, und ich finde, es ist auch spürbar, ob jemand einfach nur gerade unachtsam ist oder ob jemand da so drängelig ist. Also dann werde ich auch unangenehm. Das spüre ich in mir. Mhm. Nicht, ob jemand was einfach nur verpennt hat und so, oh, danke, oder ob da so ein dahinter hängt. Mhm. Das spüre ich an meiner Resonanz. Oder wenn jemand was verdaddelt und dann irgendwie mich dann anpöbelt dafür, das fühlt sich doof an. Und dann gehe ich halt auch das bejahen. Also muss man ja nicht gleich den hinterherfahren und da irgendwie draufhauen. Aber ich spüre halt es an den Unterschieden, wie meine Mitmenschen auch drauf sind. Und bleib bei mir. Und gestalte ein fehlerfreundliches System mit. Lebt sich, finde ich, sehr gut damit. Und bei anderen Sachen, die mir wichtig sind, so, da merke ich auch, wie ich richtig unangenehm werden kann, ja, wo ich überhaupt keine Rücksicht mehr auf den anderen nehme. So, wenn es wirklich meine Räume sind, wo ich merke, nö, das ist jetzt nicht gut, wenn ich da jetzt Rücksicht nehme. Ist gut, wenn ich mich abgrenze und wenn ich sage, will ich nicht. Mhm. Und ich merke, das kommt aus einem Raum, wo mich meine Gefühle schützen und wo ich mich nicht mehr vor den Gefühlen schütze. Ich versuche auch nicht, das Außen zu kontrollieren oder so. Also es fühlt sich so anders an, als ich es von früher kenne. Hm. Und ich glaube, man spürt es. Also wenn ich das spüre, gehe ich davon aus, dass die anderen das auch spüren. Ja, wo so die stimmige Linie ist. Hm. So. Ja, irgendwie was ist gerade stimmig. So stimmig im Ganzen. Nicht nur für mich gerade stimmig, ja, sondern so in so einem Gesamtgroßkontext. Also wir haben ganz spontan, kaufen wir jetzt unser Nachbargrundstück. Entschieden innerhalb weniger Tage. Der Peter hat gesehen, das ist frei und wir haben uns sofort entschieden, das zu kaufen. Und das ist so stimmig, das läuft so im Flow. Ja, wo ich richtig merke, es wäre eine Anstrengung, das nicht zu tun. Und dann kommt da das Seminarzentrum hin. Das ist richtig genial. So, und dann sind aber auch Entscheidungen, die für andere auch durchaus ein bisschen unangenehm sind. Und da merke ich aber auch, das ist komplett stimmig. Ja, dass da wirklich jetzt genau da lang zu gehen. Konsequent, aber liebevoll. Und dann ist richtig gut. Mhm. Und es führt sich aus so einem, ja, ist aus so einem Manifestationsstrahl heraus und nicht aus einem Ich will. Weil wenn man mir morgen sagen würde, nee, wird doch nicht, dann okay, dann kommt was anderes. Also es, aber es fühlt sich sehr, sehr stimmig und so. Bzzz. Und dann fügt sich das alles. Hm. So. Daran kannst du es erkennen, wann es flowig ist. Reicht dir das erstmal?
Ja, ich glaube, es ist okay. Ich merke auch, ich bin relativ ruhig, glaube ich, im Moment. Also innerlich gelassen so. Mhm. Weitgehend angenehmes Körpergefühl und insgesamt, ja.
Es ist weich, ne? Ich spüre es ganz weich.
Ja, es gibt manchmal so Gedanken, es muss doch noch was geben oder so, aber das ist eine andere Ebene und vom Gefühl her, glaube ich, bin ich sehr entspannt jetzt und das ist auch ein gutes Zeichen.
Also der Trick ist, viele denken ja, dass sie dann, wenn sie das fühlen, dass sie noch was machen müssen.
Ja, sowas war das vielleicht.
Und nein, wenn ich den wenn ich mich im Spiegel erkenne, also wenn mein Selbst sich in mir erkennt, dann macht es das ja schon und das ist für diesen Raum, für die Welt der Erscheinung ein, es geschieht. Und der Spiegel macht nichts, in dem geschieht es einfach nur. Mhm. Ja, und der Spiegel denkt aber immer, man muss es noch machen, aber das geschieht ja schon. Mhm. Ja, es kommt ja aus einer anderen Schicht. Und wenn ich über das Kind, in dem Moment, wo mein Kind sich mit mir wohlfühlt, dann ist diese Einsamkeit weg, Punkt. Wenn mein Tauberteil merkt, der wird gefühlt, dann ist taub weg. Aber der merkt es natürlich erst, wenn der das fühlt, in diesem Fall dann die Große, das bedingungslos tut. Und das ist so paradox, da muss ich nichts mehr tun, das geschieht sofort. Hm. Ja, wenn ich mein Gefühl der Einsamkeit wirklich bejahend fühle, wissend ich für mein Kind, und mein Kind vor mir selber mit seiner Einsamkeit wirklich haben möchte, dann ist es nicht mehr einsam. Also fühle ich diese Gemeinsamkeit und die Einsamkeit ist weg. Hm. Nicht, weil sie jemand weggemacht hat, sondern weil es einfach in dem Moment nicht mehr da ist, wo ich mit mir in Gemeinsamkeit bin. Wo soll dann Einsamkeit sein? Hm. Und das ist für den Intellekt zwar von der Geschichte verstehbar, aber in dem Moment des Prozesses nicht machbar und auch in dem Moment noch nicht verstehbar. Hm. Und das wirkt komplett paradox. Hm. Ja? Also ich mache einfach nichts. Hm. Aber ich habe eine ganz bestimmte, also die ist nicht irgendwie, sondern eine ganz bestimmte Haltung zu mir selbst. Und die habe ich erarbeitet, trainiert, geübt. Da habe ich Gewohnheiten gebildet. Und zwar in den letzten 30 Jahren. Hm. Ja, und das hat gedauert. Also diese Gewohnheiten zu bilden, die passieren nicht per Zufall, sondern die Highlights, dass man herausfindet, wie das geht, das passiert quasi wie per Zufall. Aber daraus eine Gewohnheit zu bilden, da wirklich dran zu bleiben, das ist dann wirklich eine geistige Haltung und auch ein tatsächliches Training. Das ist so, wie wenn ich es mir angewöhne, gerade zu sitzen. Hm. Die ersten 3 Wochen anstrengend, danach ist es leichter. Hm. Ja? Oder wenn ich mir abgewöhne, dauernd besoffen zu sein. Das ist am Anfang mühsam, weil das so eine Sucht ist und danach ist das Leben leichter. Nicht? Und ich bilde dann die Gewohnheit, nicht zu trinken oder nicht zu rauchen. Oder das ist eine Gewohnheit. Beim Essen ist es mir noch nicht gelungen.
Mir auch noch nicht.
Ja, da habe ich es noch nicht geschafft, eine Gewohnheit zu bilden. Irgendwie da das wurde die letzte Baustelle, die ich in diesem Leben, wenn ich sie geknackt kriege, keine Ahnung. Aber auch da fange ich an, Gewohnheiten zu bilden, die mir gut tun. Hm. So kleine Schritte.
Wie knacken Sie zusammen, Ellen?
Wenn es gelingt, gelingt. Wenn nicht, dann kriege ich mich auch damit, ja. Aber ich stehe schon sehr gut im Futter, das ist wohl wahr. Das reicht ja für 4 Monate schlechte Zeiten.
Okay, danke dir.
Ja, gerne.
Also ich hätte da jetzt auch noch eine Frage. Mhm. Zum Thema Entscheidungen treffen. Und es sind für mich kleine Entscheidungen, große Entscheidungen, ein Riesenthema, immer wieder. Und eigentlich habe ich dann auch so eine Zerrissenheit, dass das eine geht nicht und das andere geht auch nicht.
Erzähl mal noch ein bisschen weiter.
Also das können ganz kleine Dinge sein, dass ich mir überlege, sage ich da was oder sage ich nichts? Also wenn mich was stört oder dass ich dann denke, oh, sage ich das jetzt nicht oder nicht? Und beides, ich merke, wenn ich was sage, also wenn ich in die Richtung gehe, ich sage jetzt was, dann weiß ich, das artet jetzt aus, das tut nicht gut, aber nichts zu sagen, tut auch nicht. Also ja, und so ist ja jetzt bei mir diese Entscheidung, die jetzt für mich heute so anstand, wegen dem Seminar. Das hat mich ja so unter Druck gebracht.
Das glaube ich dir sofort.
Also es war schon, ja, also so als Feedback darf ich dir nochmal sagen, ich war ja jetzt gerade das letzte Wochenende bei dir in Stuttgart, 3-Tage-Seminar, hat mich ja in eine komplett andere Kraft gebracht. Danke und das ist deine Arbeit und das spüre ich. Also genau da geht es lang. Also, ja.
Und erinnerst du dich? Ich habe dir gesagt, frag einfach nur deinen Arbeitgeber. Wenn das völlig flowig rausgeht, dann ist es die Entscheidung. Mach keinen Stress.
Ja, es ist aber in Stress ausgeartet.
Ja, klar.
Also weil mir meine Chefin praktisch den Ball, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sie hat mir den Ball zurückgegeben. Also ich habe, ich war heute das erste Mal wieder, ich hatte ja jetzt Urlaub, das ist ja jetzt blöd. Mhm. Also war jetzt heute da und habe gleich gesehen, ach du, sie hat ja nächste Woche Urlaub, wo ich dann auch will. Ne? Ja. Ist schon mal eine schlechte Konstellation.
Na, entscheidend und, ist, was sie sagt.
Ja, sie hat gesagt, weißt du was? Also wenn ich meine, ich könnte es vertreten, dass es im Büro trotzdem läuft, dann wird sie mir das gönnen. Ja.
Und, so, jetzt fühl mal rein. Jetzt fühl mal rein. So, die würde dir das sogar gönnen. Mhm. Du musst es, brauchst es nicht zwangsläufig annehmen, aber die würde es dir sogar gönnen.
Ja.
Jetzt heißt es also, die Kollegen fragen, wie sieht es aus? Und wenn du merkst, dass die dir das alle gönnen, dann hast du keinen Stress mehr. Dann kannst du frei entscheiden. Und dann kannst du hier auf dein Herz hören, was du wirklich willst. Weil wenn etwas für einen wirklich wichtig ist, dann räumt Spirit an den Weg frei.
Ja, das stimmt. Es war dann nur so, dass ich jetzt heute extra schon 2 Stunden mehr war, weil ich meine, ich muss ja die Arbeit jetzt irgendwie noch die nachschaffen und vorschaffen. Ja. Und das
vielleicht ja. Noch nicht mal das. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ey, das ist dir so wichtig, das ist wichtig für dich, das ist gut für dich. Wir unterstützen dich. Und wenn die das alle freiwillig machen.
Ja, ich habe halt, also da merke ich, da ist dann die Grenze. Also was halt schlimm für mich war, zu spüren, dass das eine nicht geht und das andere geht auch. Also gehen geht nicht und dahin bleiben geht auch nicht.
Und okay. Gut, dann gehen wir doch mal diesen Konflikt anerkennen und fühlen. Mhm. Gehen geht nicht und bleiben geht auch nicht. Und jetzt darf erstmal dieser Konflikt da sein.
Ja, da werde ich ganz traurig.
Super, fühl diese Traurigkeit, fühl diesen Konflikt. Dann ist das erstmal das Thema, was vorne dran steht.
Ja, das fühlt sich so an, als wäre das schon immer so.
Irgendwie. Na, dann haben wir noch ein richtig schönes Thema. Das ist hervorragend.
Ja.
Dann sind wir richtig an der Quelle.
Ja, und teilweise ist es auch dieses Thema, dieses immer selber herstellen müssen. Also, davon bin ich ja auch so müde. Ich habe so eine Sehnsucht nach so einer inneren Führung, um die ich schon so lang bitte. Und
wie ist da die innere Führung?
Ich spüre sie.
Ja, da, sie ist da. Sie ist da. Und wenn sie nicht fühlbar ist, also Kinder haben eine ganz klare innere Führung, und wenn die so weggedrückt wurde, also wenn die einfach so überhaupt nicht beantwortet wurde, dann sind sie anschließend verunsichert.
Ja, so ist es.
Und dann will diese Verunsicherung da sein dürfen und gefühlt werden. Hast du gemerkt, wie du dich eben mit diesem Säufer zurückgefallen lassen hast? Mhm. Ja. Dann will erstmal diese Verunsicherung gefühlt werden und da sein dürfen. Oh, guck mal, wirst noch trauriger, da geh ruhig hin.
Ja, da könnte ich fast schreien vor. Also das bringt mich auch in eine Verzweiflung jetzt.
Ja, hoffentlich. Dann schnapp dir mal ein Kissen und schrei da rein. Du kannst gerne schreien. Und mit dem Kissen ist es gedämpft. Da machen die Nachbarn gar nichts.
Ja, ich spüre das jetzt.
Super.
Ja. Ja, da ist ja noch mehr Wut.
Oh ja, du bist ein einziges Wutmönsterchen.
Ich bin ein einziges Wutpaket. Mhm.
Zurzeit ja.
Ja.
Das tut dir so gut, wenn du wütest. Da finde ich, ist Wut echt der Ausgang. Das war auch der einzige Grund, warum ich sage, guck mal, ob das klappt mit dem Seminar, weil du da einfach wirklich Freifahrt erstmal für Wüten und Hassen und erstmal da in den Ausdruck kommen hast.
Ja.
Ich dieses würde, ganze Gedeckelte mal so ein bisschen, genau. Gullideckel, so pschuh.
Genau. Ja. Boah, ja, Ellen.
Ja. Und dann die Mitmenschen, die spüren das unbewusst ja auch. Da will ein Deckel auf und also ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, das, was ich jetzt sage, ist ein bisschen rumspinnen, aber die wollen ja den Deckel auch nicht um die Ohren kriegen, ja?
Ja.
Und das Unbewusste weiß ja so, okay, da gehen die Deckel hoch, muss das hier sein? Nö, lassen wir es lieber dahin gehen, da gehen die Deckel hoch. Also die unbewussten Teile von den Wesen wissen das, weil wir auf einer Ebene alle eins sind.
Ja, vielen Dank, Ellen. Ja, da gibt es lange Spitz.
Ja.
Mhm. Gut.
Und ich werde dich nicht drängeln und auch nicht, nur wenn du nicht kommst, ist für mich in Ordnung. Ist es Platz da? Du kannst also gerne kommen. Und wenn ich mir aber so angucke, auf welcher Ladung du da hängst, ja, dann weiß ich schon, was gut tut, ja.
Ja.
Und sprich mit deinen Kollegen. Und was immer ganz viel hilft, ist ehrlich zu sagen, was da ist. Ja, auch zu sagen, und ich habe so einen Konflikt und vom Konflikt her müsste ich hier bleiben. Und das ist da und beides ist doof. Und gib ihnen nicht die Verantwortung für den Konflikt, aber du kannst dich auch mitteilen. Okay. Entscheiden musst du selber. Die Entscheidung können sie dir nicht abnehmen.
Ja, das hätte ich gerne. Ja.
Ja, das wird nichts.
Das wird nichts, aber ich spüre jetzt auf jeden Fall mal diese Wut über immer alles allein entscheiden zu müssen. Ja, da steigere ich mich jetzt dann rein.
Ob das die Lösung ist, weiß ich nicht.
Ja, so ein bisschen schon.
Also es ist so, dass wir, also Gott sei Dank können wir ja viele Sachen in uns lösen, weil wenn das nicht gehen würde, dann wären wir tatsächlich für immer und ewig ausgeliefert. Mhm. Und so fühlt es sich nur an, für immer und ewig ausgeliefert zu sein, weil als wir klein waren, waren wir ausgeliefert. Ja, aber da die Probleme in uns sind, können wir sie ändern. Nicht jeder und jede zu jeder Zeit, aber grundsätzlich gibt es schon mal eine Möglichkeit, dass es sich überhaupt verändern kann, weil ich es selber, wenn es reif ist, in die Hand nehmen kann. Zumindest erscheint es so und das ist auch gut so. Ja, also wenn du jetzt tatsächlich vom Außen abhängig, also von die Entscheidung tatsächlich ausschließlich nur im Außen abhängig wären, ja, dann kannst du ja nichts mehr machen.
Ja.
Ja?
Ja, so war das immer, ja.
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 Aber das ist die Situation als Kind. Mhm. Als Erwachsene hat sich das Blatt gewendet und oft haben wir es nur noch nicht mitbekommen. Wir reagieren halt aus den alten Mustern.
Ja, und dann ist natürlich auch immer noch so ein bisschen eine Angst dabei, dass das dann die letzte Chance war und ich dann selber schuld bin und...
Ach, da kann ich dich beruhigen.
Ja.
Wir kriegen immer wieder eine Gelegenheit, immer wieder eine neue Chance. Manchmal fährt halt ein Schiff vorbei, wir sind schiffbrüchig und wir können das nehmen, wir können es auch vorbeifahren lassen. Es kann schon sein, dass irgendwann kein Schiff mehr kommt. Und dann geht es halt ganz anders weiter. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn ich ein Gericht in die göttliche Küche zurückschicke und es nicht aufgegessen habe oder sage, nö, schmeckt mir nicht, das kommt einfach wieder. Ja, es wird ein bisschen umdekoriert, nochmal gerührt. Das machen wir mit dem Katzenfutter bei uns auch immer, wenn es angetrocknet ist, mal ein bisschen drehen, damit es wieder feucht oben ist. Und fressen die das.
Ja,
okay. Ja. Und auch wir kriegen, ne, das geht angetrocknet in die göttliche Küche zurück, weil wir es nicht gegessen haben. Dann wird es nochmal aufgepappt und dann kriegen wir es gleich als oben so die Themen gleich nochmal oben drauf. Und wenn wir es so gar nicht fressen, dann mit ein bisschen mehr, ne, bisschen mehr Nachdruck. Also Chancen kriegst du noch und nöcher. Noch und nöcher.
Ich halt immer dieser Druck, ist so richtig. Richtig.
Ja, du wirst es immer so gut machen, wie du kannst. Und es wird immer auf einer Ebene richtig und stimmig sein. Und es erscheint so, als könntest du den leichten Weg gehen oder den schwierigeren.
Ja.
Und welcher tatsächlich nachher was ist, naja, nachher habe ich es immer vorher gewusst, scheinbar.
Ja.
Ja. Also du wirst merken, dass du das Richtige tust. Mhm. Und wenn du das scheinbar Falsche tust, dann hast du auch wieder etwas gelernt, nämlich dir nächstes Mal zu vertrauen.
Ja. Gut.
Ja.
Mhm.
So, Also es gibt selten Sachen, also in meinem Leben war es so, dass ich ein paar Chancen wirklich verdaddelt habe, definitiv, und gegen mein Gefühl gearbeitet habe und die Chance ist dann auch nicht wiedergekommen. Und irgendwie habe ich aber den Verdacht, dass selbst das, das verdaddelt war und dass das nicht hingehauen hat, hatte für das Gesamtprojekt seine Richtigkeit. Aber damals war es richtig doof.
Das klingt schön.
Ja, ich habe genau gewusst, dass ich da hätte rechts abbiegen müssen und bin aber irgendwie aus Angst geradeaus gegangen und habe mich manipulieren lassen und habe mich einfach nicht getraut. Und da war dann auch so eine Überheblichkeit von mir mit drin und so. Also ich kann da schon die Anteile nachvollziehen, womit ich mir das versemmelt habe. Und habe mich dann schon geärgert, weil manchmal merke ich so, jetzt heißt es aber, und wenn ich das dann nicht mache, das schwingt dann schon ganz schön lange nach, ja. Und heute mache ich das. Also heute ist, wenn mein Gefühl sagt, rechts rum, dann rechts rum.
Ja, ja.
Ja. Und wenn ich noch nicht rechts kann, obwohl ich merke, rechts rum, dann gucke ich mir an, warum ich jetzt nicht rechts kann.
Ja, ist auch schön.
Ne? So, was hindert mich? Okay. Und ob es mir sofort gelingt, das zu lösen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Machen es halt so gut es geht. Das war's.
Schön.
Ja? Okay.
Darf ich was sagen?
Natürlich, dafür sind wir hier.
Und zwar, wo der Jürgen vorhin gesprochen hat, ich bin ja erst später dazu gekommen. Mein Internet war nicht ganz so stabil. Und das hat mich sehr getriggert. Also diese Trance, was er gesagt hat.
Mhm, das also, verstehe ich. Die fühle ich bei dir auch, ja.
Das habe ich so intensiv gespürt.
Ja. Genau, diese Glocke fühle ich bei dir auch oder diese Wolke, die da so zwischenhängt.
Ja.
Ja, das ist schön. Total schön. Bist du Trittbrett gefahren?
Ja.
Ja, das ist gut.
Dahinter.
Ja, und jetzt ist sie ganz da. Ich kann dich richtig gut fühlen.
Sie war auch vorher schon da.
Ja, total schön.
Und dann da sein lassen.
Ja, und frag die Kleine, wie es ihr damit geht, dass sie da ist und dass du sie willst und dass sich dir offenbart und dass es sich zeigt. Ja, dass du jetzt bei ihr unten im Graben bist und guck, wie es ihr damit geht, wenn du da so ganz bewusst dich ihr zuwendest und sie fragst. Genau, frag sie, wie es ihr damit geht, dass du sie fühlst.
Da kommt ein bisschen eine Wut. Da kommt ein bisschen eine Wut.
Aha, hat es ihr zu lange gedauert oder was?
Weiß ich nicht warum. Aber es ist gleichzeitig ein bisschen eine Stärke.
Okay. Manchmal kann so ein Satz kommen wie, oh Manno, du hast aber lange gebraucht oder so, ja? Dass er erstmal so eine Unzufriedenheit ist. Ist eher selten, aber passiert schon mal. Dann sagst du, ja, und jetzt bin ich da. Jetzt darfst du dich mir zeigen. Es kann auch sein, dass dann ein Teil von dir noch nicht so ganz einverstanden ist, es zu fühlen.
Ja, vielleicht, weil ich eh schon immer so viel fühle. Ja, weil ich schon immer so viel fühle, wäre möglich.
Ja, oder weil du das schon so oft gefühlt hast, aber es hat halt noch nicht so das Bejahende. Und wenn es noch nicht wirklich bejahend ist, dann sind die Teile schon auch ein bisschen angepisselt, so nach dem Motto, verdammt, wieso willst du uns nicht haben?
Ja.
Ja?
Ja, das war das letzte Mal schon das Thema.
Mhm.
Das nicht ganz annehmen oder nicht ganz bejahen.
Ja, und das ist auch nicht so einfach. Also wir haben das ja nicht mit der Mutter mich aufgesaugt. Wir haben das ja nicht gelernt, als wir klein waren, wie das geht. Wir hatten keine Modelle, wie das geht. Und dann will das ganz mühsam herausgefunden werden, wie das geht. Ja, in diese Balance zu kommen. Das ist wirklich nicht einfach.
Ja, das versuche ich sehr in der letzten Zeit,
auch zu unterscheiden, wann passiert es einfach und wann stelle ich mich dagegen.
Und das wirst du immer mal herausfinden. Ja? Es wird immer öfter und immer leichter, wirst du merken, ach, so fühlt sich das eine an und so fühlt sich das andere an. Die Unterschiede sind nachher fühlbar.
Ja, jetzt ist es noch nicht ganz, ganz klar.
Mach nichts. Ich bin mir sicher, dass du es erfühlen wirst.
Ja, ich probiere es auch immer wieder.
Hä?
Ich probiere es auch immer wieder.
Bleibt ja gar nichts anderes übrig.
Was auch oft der Fall ist, das ist in der letzten Zeit, wenn ich so Gespräche zuhöre, dass dann auch so eine, ich kann, weiß es nicht, was der Unterschied ist, ob das dann auch so eine Chance ist oder einfach so eine Ruhe. Stimmen beruhigen mich so sehr. Oft höre ich gar nicht so auf die Inhalte, weil einfach die Stimme, das kenne ich auch von früher.
Also nur Stimmen sind doch beruhigend.
Ja, total.
Ja, wenn es auch sowieso Vogelgezwitscher irgendwie so an einem vorbeiwuschelt, ist doch total schön.
Nur konzentriere ich mich dann nicht mehr so auf den Inhalt, weil die
genau. Stimmen sind so beruhigend. Ja, genießt es wie Vogelgezwitscher.
Ja. Dann denke ich manchmal, ich verpasse was, vielleicht sollte ich doch zuhören, aber es
weißt du, wenn du dem zuhörst wie Vogelgezwitscher und da wirklich was Wichtiges ist, wirst du sofort aufmerksam sein. Deine Seele weiß das oder dein Unbewusstes oder wie man das nennen möchte. Also ich habe früher oft in Kirchen gesungen und auch oft in Gottesdiensten gesungen und die meisten Predigten waren stocklangweilig. Und wenn da wirklich mal was kam, was interessant war, dann merkte ich so, hups, da ist ja was. Und sonst habe ich es auch wie Vogelgezwitscher nur durchlaufen lassen, habe ich nicht hingehört. Und ich habe das, was mich betraf, habe ich immer gehört. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas verpasst habe.
Also kann ich da auch locker lassen. Kann ich da einfach locker lassen.
Ist zu empfehlen. Also, was für mich wirklich wichtig ist, bin ich mir sicher, dass es mich erreicht. Und gut, ich kann vielleicht was durchwinken und mich bewusst dagegen anstemmen. Dann kommt es halt aus der göttlichen Küche nochmal und jedes Mal mit einem größeren Wecker. Aber wenn ich da so, sagen wir mal so, halb aufmerksam bin, ja, und gucke, was mich anspringt, wenn ich also ein Thema habe oder so und höre ich plötzlich im Radio einen Text und ich höre da so plötzlich hin, dann höre ich halt hin und dann sage ich, okay, das scheint gerade was Wichtiges für mich zu sein. Oder wenn ich irgendwie, ich vergesse ganz oft Sachen, ja. Ich verdaddel unglaublich viel und ich verdaddel es halt nicht, weil ich dann plötzlich mit der Nase drauf gestoßen werde und dann fällt es mir rechtzeitig ein. Ja, ich vergesse, dass da irgendwie ein Klient kommen soll und dann, warum, guckt dann irgendwie per Zufall noch irgendwie meinen Terminkalender und oder guckt da nur aufs Handy und das wird immer so eine halbe Stunde vorher angezeigt, wenn ich einen Termin habe und dann sehe ich das per Zufall und ich so, oh. Ja, und ich kann mich ziemlich darauf verlassen, dass mein System dafür sorgt, dass ich alles auf die Reihe kriege.
Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich habe das Gefühl, ich bin in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren, irgendwie ein ganz anderer Typ geworden. Gibt es sowas auch?
Ein ganz was anderes?
Ganz anderer Typ, also komplett anders. Ich war so.
Ja, sicher.
Ich bin jetzt ganz ruhig und introvertiert schon fast. Und früher ging alles immer nach außen, total lebendig, überall dabei, alles gemacht. Also komplett anders. Das bewundert mich eigentlich so.
Na, aber das kann schon sein, dass dein System eigentlich eine Ruhe hat, dann aus einer Überlebensstrategie dauernd nach außen musste. Jetzt, also wie so ein und jetzt kommst du wieder erstmal in diesen Ruheraum und von da aus wird es sich nochmal ändern. In eine andere Form von Aktivität.
Ich wundere mich immer nur.
Ja.
Dass ich glaub, zuhöre, weil sonst, wenn ich wo dabei war, dann habe ich immer ständig mitgeredet. Und immer,
ja, cool.
Ich passe nicht mehr.
Ja, super. Also das ist, wenn du mich fragst, erstmal ein Zeichen, dass du aus dieser Überlebensstrategie mit dass du da rauskommst. Das ist gut.
Ja, machen kann man nichts. Das ist einfach so.
Ja, genieß es. Ja. Und hinter dieser Ruhephase kommt dann irgendwann so ein authentisches in die Aktivität gehen. Die ist weder überlebensmäßig die ganze Zeit am Rudern, noch ist sie dauernd still. Sondern dann gleicht sich das anders aus.
Es pendelt sozusagen.
Mhm. Ja, nicht manchmal unterhalte ich mich mit Leuten, wenn das so, weiß ich, in der Bahn oder irgendwo ist. Und oh, ich kann denen kaum zuhören. Die sind nur dabei, sich um Kopf und Kragen zu reden, wo ich das Gefühl habe, so, wieso sitze ich jetzt hier? Das zeigt sich dann irgendwann, warum ich da sitze und kommt dann irgendwie doch nochmal in so einen anderen Raum rein. Aber es ist halt so deutlich zu spüren, dass da gerade eine Überlebensstrategie gefahren wird. Und das ungefühlt ist. Ja. Und wenn dann jemand einfach sehr ruhig ist und erstmal nur fühlt oder erstmal da so, das ist für mich eher angenehmer. Die sind dann schon mehr bei sich. Und wenn dann aus dem Raum eine Aktivität entsteht, die ist angenehm.
Ja, vielleicht wird dieser Raum vielleicht wirklich schon größer. Vielleicht ist dieser Raum schon am größer werden.
Ich glaube auch. Und wenn vorher so aus einem Kopf und Kragen, also sich um Kopf und Kragen reden und agieren Raum da war, dann ist schon gut, wenn es sich erstmal wirklich erstmal zurückzieht. Also früher, ich komme die älteste von 4 Geschwistern und Weihnachten, Familie, das heißt also reden und bloß ganz schnell Luft holen, damit der andere nicht dazwischen quatscht. Zuhören gab es gar nicht und es war also wirklich ein Redekampf. Und meine Brüder können alle auch schnell reden und also das war wirklich ein. Und als ich dann damit irgendwann aufgehört habe, saß ich alleine in der Ecke und war erstmal abgeschnitten und es fühlte sich doof an. Ich habe aber dann die Erfahrung gemacht, dass trotzdem irgendwann mal jemand zu mir gekommen ist und ich dann ein wirklich schönes Gespräch hatte. Und eben nicht mehr dieses um Kopf und Kragen Gerede und irgendwie dieser Redekampf. Echter Redekampf. Ja, und wenn ich da, als ich da angefangen habe, zunehmend mit aufzuhören, da war ich erstmal allein. Und manchmal steige ich jetzt in so einen Kampf mit ein und manchmal nicht, aber ich kann das selber entscheiden. Ja. Und oft habe ich dann da gar keine Lust zu.
Ja, das stimmt
auch. Ja, ich merke so, worum geht es hier eigentlich?
Das kenne ich. Ich habe auch 4 Brüder, ich bin die älteste von 4 Brüdern.
Und ich kann reden. Oh, ich kann richtig Gummi geben. Ich kann so schnell einatmen, da kommt keiner dazwischen.
Ja.
Aber es ist halt sehr anstrengend dann.
Ja, das ist. Ja, auch nicht nur das Reden, einfach so viele Aktivitäten waren immer. Waren immer so viele.
Mhm.
Ich dachte, es muss was so sein. Und deswegen verwundert es mich, dass es jetzt so, da habe ich das Gefühl, diese Ruhe. Vielleicht ist da was nicht richtig dran, weil es so konträr ist.
Das fühlt sich gut an. Wenn du merkst, dass du zu stumm oder zu still wirst, dann machst du halt noch 2-mal in der Woche Yoga oder so, dass du dich einfach genug bewegst, dass du rauskommst. Also, dass du nicht völlig auf dem Sofa fest wächst.
Also, ich komme schon raus.
Ja. Nicht, aber wenn du sagst, so, ich traue mich nicht mehr unter Leute und ich mag mich gar nicht mehr bewegen und ich bin irgendwie nur noch auf dem Sofa und gucke nur noch die Wand an, aber so wirkst du nicht.
Ja, so ist es nicht.
Sondern du wirkst eigentlich eher nur, als wärst du aus diesem Redekampf ausgestiegen oder aus diesem und ist doch super.
Ja, ist gut. Ich weiß, dass das okay ist. Was passiert eigentlich?
Du fällst auf dich. Na was denn? Hallo Lisa. Ja? Gut, gerne. Und wenn du das Gefühl hast, es ist doch irgendwie zu viel oder es drückt dich oder so, dann sprich nochmal an. Aber im Augenblick fühlt sich das nur weich an. Ja? Und die Traurigkeit braucht ja auch ihren Platz, um rauszukommen. Okay. Wir haben noch über eine halbe Stunde. Ah, Hayona bewaffnet sich. Mach mal dein Mikro noch an, genau.
Hallo.
Hi.
Hi. Ja. Ach, ich bin ein bisschen am... Ich fliege morgen nach Russland für 3 Wochen. Ja, sind sehr aufgeregt, so Ferienlage. Mhm. Ich habe folgendes Anliegen, und zwar... Ich habe hier ein bisschen Ärger mit meiner Nachbarin, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt.
Also wenn du nur ein bisschen Ärger hast, dann ist es nicht mehr so schlimm. Du hattest mal sehr viel Ärger.
Genau, doch, das ist ziemlich viel Ärger, weil sie, das fühlt sich schon nach Stalken an, was sie macht.
Was fühlt sich das an?
Nach Stalken fühlt sich das an. Sie hat gestern mich gefilmt auch.
Ui.
Ja. Sie versperrt hier die Treppe, hat für mich Beschwerden irgendwie, dass ich Müll. Auf jeden Fall guckt sie nach meinem Müll. Also das ist schon wirklich...
Nee. Wieso will sie dich denn da raus haben?
Also ich wohne direkt über ihr. Und also ich glaube, also ich habe gestern so richtig auf sie Hass gehabt. Ich stand da, wo ich mir gedacht habe, boah, entweder haue ich dich gleich kaputt oder ich halte mich im Griff. Also so richtige Ladung Wut.
Ja. Warum will sie dich raushaben?
Also was ich vermute, ist einfach, wie soll ich sagen, ich lebe hier total frei, irgendwie eigentlich mega entspannt mit dem Kater und alles, hier mit meiner Tochter. Und wie soll ich sagen, also es passt ihr nicht. Ich passe ihr nicht. Warum sie mich weghaben will. Also das ist es halt, ich komme echt da nicht ran. Und jetzt ist das so, dass ich wieder zur Baugenossenschaft eingeladen werde, zur Anhörung und so weiter.
Frage, was machst du?
Was mache ich? Genau, das ist halt, ne, ich glaube, ich habe vielleicht so eine, vielleicht rücksichtslos, dass ich einfach nur, okay, jetzt bin ich zu Hause und irgendwie scheißegal, weißt du?
An wen erinnert die dich denn in deiner Geschichte?
So direkt, nicht kein direkt. Also. Warte, ich muss mich ein bisschen sammeln. Was mir eigentlich ging, also weil ich halt kriege, okay, da ist eine Aggression gegen mich, ne? Und ich falle in dieses Opfer und vielmehr ist es mir jetzt wichtig, eigentlich, das wollte ich halt von dir, dass du mir vielleicht irgendeinen Tipp mitgeben kannst, damit da in Russland keine Katastrophe auf mich zukommt.
Geh erstmal wahrnehmen, wo du im Täter bist.
Wo ich im Täter bin. Ja, dass ich auf sie keine Rücksicht nehme.
Und das machst du wie?
Indem ich sie nicht beachte, also wirklich einfach nicht aber wahrnehme.
Geh mal genau gucken, welche Haltung du ihr gegenüber hast.
Herablassen, also, ne, dass ich mich definitiv für, so nach dem Motto, was hast du mir zu sagen?
Und sie ist die Vermieterin.
Nein, sie wohnt unter mir eigentlich. Ist
Eigentlich Mich interessiert dein überheblicher Raum? Warum glaubt dein System, was Besseres zu sein als die Tusse?
Wertlosigkeit zu vermeiden, zu fühlen.
Hey, fühle ich nicht. Was? Nein. Also ich verstehe das von den Wörtern, aber das kommt bei mir nicht an.
Okay.
So, warum glaubst du, etwas Besseres zu sein als die Nachbarin, die du jetzt als etwas wertloser als dich deklarierst? Mhm. Mit wem kämpfst du da?
Selber.
Das, die Antworten kommen mir zu schnell und die kommen mir zu wenig gefühlt.
Okay.
Geh mal forschen. Das sind für mich keine rhetorischen Fragen, die ich dir hier stelle, sondern wirklich, also ich versuche jetzt gerade mit dir wirklich hinzukommen. So. Was inszenierst du dir denn da? Was läuft denn da ab?
Drama, irgendwelche Sensationen, keine Ahnung, um Bedeutung zu haben. Ja.
Wie alt ist die denn?
Schwer einzuschätzen. Also, über 40, 50, so zwischen 40 und 50.
So, meine Frage ist wieder... Was wiederholt sich? Woher kennst du dieses Modell?
Ich habe einen Hass, das war definitiv meine Mama. Also diesen Hass, den ich gestern, ich hätte sie einfach plattgeschlagen, das war wirklich Aggression meiner Mama gegenüber.
Okay, das heißt, sie steht für deine Mutter.
Ja, definitiv. Sie hat Übergewicht, also ein bisschen Nase, Depri und irgendwie. Und wenn ich sie anschaue, dann denke ich mir, boah, ey, wie kannst du dich so im Leben lassen? Und so, ja, darüber stelle ich mich.
Deine Mutter. Wir haben es mit deiner Mutter zu tun.
Ja, sie sowieso ist im Moment auch mein Thema, so bei mit der Brust merke ich auch. Ist wieder ein bisschen angeschwollen. So. Mhm.
So, wir haben es mit dem Thema, was du mit deiner Mutter hast, zu tun. Das heißt, es ist dir vertraut.
Mhm.
Und du scheinst da in der Pubertät zu sein und dich gegen sie aufzulehnen. Wo ist das, dein Töchterchen?
Ja.
Hi. Hallo. Hallo. Dich kenne ich nur vom Foto.
Mhm.
Hi. Ich bin Ellen.
Ja.
Sie kennt dich, dank Henning.
Ach so.
Sehr viel.
20.000 Mal gehört.
Naja, das hat's. Ja. Okay, also mit meiner Mutter, ja. Ist mir gestern auch so schlüssig geworden. Das ist
so,
mir.
Wenn sie für deine Mutter steht und du dich gegen deine Mutter auflehnst und sie der Stellvertreter ist, dann ist klar, dass sie die Kotze kriegt.
Ja.
Ja? Weil dann führst du dich ihr gegenüber auf wie eine rotzige Göre.
Ja. Ja.
Und genau. Das ist nicht, also, für sie, also weißt du, sie ist ja nicht durchgearbeitet. Und womit soll die das denn wegpuffern?
Hm.
Ja, die ist der Statist in deinem Drama und kriegt deine ganze Missachtung ab.
Ja, genau.
Ja, und jetzt seid ihr sicher, die hat ja ihr eigenes Thema. Wahrscheinlich mutierst du zu ihrer Mutter oder was der Kuckuck, was ihr da miteinander abkasperst.
Ja.
Und dann geht die an die Wände hoch. Das kann die überhaupt nicht verstoffwechseln.
Ja, ja, ja.
Ja. Und mir ist es wichtig, dass du mitbekommst, über welche Schiene du dir den Stress inszenierst. Und dass du überhaupt nicht Opfer bist, sondern bist der Täter.
Mhm.
Ja, bist der richtig rotzfrecher Täter. Und es geht nicht darum, dass du in die Anpassung gehst, sondern es geht darum, dass du in die Würdigung gehst. Und erst einmal in dir.
Mhm.
Ja, damit sich deine innere Haltung zu dir ändert und das, dieses, den anderen da so runterzumachen. Mhm. Sie ist nicht für dein Leid verantwortlich. Du missbrauchst sie da auf irgendeiner Rille gerade.
Ja.
Und es kann gut sein, dass sie nicht sonderlich helle ist und dass sie auch viele Sachen nicht rafft und schon gar nicht durchgearbeitet ist, aber das trotzdem bleibt sie Statist in deinem Drama.
Mhm.
Ja? Und es ist deine Verantwortung, was dir begegnet. Mhm. Weil entweder klärst du das Thema oder ziehst aus.
Ja, das geht jetzt, wie gesagt, das geht jetzt schon echt zu weit. Also,
da ja, finde ich auch. Ich finde auch, du solltest jetzt mal langsam mit deinem Scheiß aufhören.
Danke. Bitte. Nein, ich meine, dass es Auswirkungen schon hat. Also ich muss
es einfach raffen, was es ist. Ja, finde ich auch, dass du das jetzt mal raffst.
Boah.
Diesen Spiegel. Hm. Ich werde den Spiegel nicht umhängen.
Ja. Also, das heißt, in die Würde ihr gegenüber zu gehen, das heißt meine Mutter...
Na, erst mal dir gegenüber. Es ist ja auch würdelos, wenn du dich einem Menschen gegenüber so dämlich benimmst. Ja, was passiert, wenn du aufhörst, sie zu missachten? Und, also, und zwar nicht, um dich anzupassen, sondern erst einmal so aus eigener Würde heraus. Na, Lisa, bist du wieder rein? Ja, wirklich aus einer eigenen Würde heraus.
Ja, die ist einfach für mich, ja, da ist so oben drüber das meine Mama-Bild.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wenn sie dich schlagen, sollst du dich wehren. So.
Oh. Scheiße, ey. Fetter Brocken, sage ich nur.
Hm?
Fetter Brocken, ich merke es halt, ne, weil da wirklich... Dieses Missachtung, wie kannst du dich nur so gehen lassen? Und das ist alles, was ich meiner Mutter vorwerfen kann.
Ja. Steht es dir zu, das zu verurteilen?
Nein.
Cool, dann lass es sein. Also mein erster Paragraph ist, die Welt darf so sein, wie sie ist.
Ja.
Ich bin bereit anzuerkennen, dass es so ist, wie es ist.
Mhm.
So, und sie wird da schon ihren eigenen Preis für zahlen. Ja, und das, auch sie hat eine Geschichte und kann es nicht besser, sonst wird sie es ja besser machen.
Ja. Okay.
Und alles, was du einem anderen Menschen vorwirfst, ist letztendlich ein Selbstgespräch, dass du dir vorwirfst, dass du dich an bestimmten Ebenen nicht zusammenreißen kannst, dass du da vielleicht nicht im Essen, aber mit anderen Sachen da irgendwie außer Rand und Band gerätst, dass du dich nicht beherrschen kannst, dass es einfach die Dinge so, die aus dem Ruder laufen und so. Also alles, was du ihr vorwirfst, seid dir sicher, wirfst du eigentlich dir vor.
Ja, das ist es. Das ist, die spiegelt für mich das Schlimmste, was mir passieren kann. Also diese sich gehen lassen, übergewichtig zu werden, diese Ekelhaftheit, so sich einfach, ja.
Ja, und vielleicht ist es wirklich kein Traummodell, ja? Dann kannst du doch daran üben, die so lassen. Du musst es nicht für gut heißen, was sie tut. Nur sie zu entwürdigen. Und ihr das die ganze Zeit zu zeigen und ihr dauernd die Wertlosigkeit zu drücken, ist ja auch nicht die Lösung.
Ja, ja.
Ja?
Mhm.
Na komm. Kannst hier rüber. Na komm. Mhm. Hey, kannst du? Na komm. Na los. Ja, komm.
Ich habe meinen vorhin weggebracht. Die ist im Auto vorne mitgefahren. War lustig. Okay, also, und damit keine Katastrophen auf mich jetzt in Russland kommen, soll ich auf jeden Fall immer wieder darauf achten, dass ich einfach aufpasse, wie ich zu mir bin.
Ja, also du kannst dieses veränderte Ho'oponopono machen. Du kannst dich vor sie hinsetzen und dir die Erlaubnis geben, in deinem So-Sein genauso sein zu dürfen, wie das, was du an ihr ablehnst. Ja, und dass du ganz bewusst ihr wirklich die Erlaubnis gibst, dass sie auch so sein darf, wie sie ist. Die darf dich triggern. Die muss sich nicht verändern.
Ja, aber wo ist das mit der Währung? Ich meine, weißt du, die überschreitet wirklich schon die Grenzen.
Das ist ihr Problem, nicht deins. Und wenn man sie mit dem Kran aus der Wohnung rauszerren muss, Und wenn die 350 Kilo wiegt, es ist ihr Problem, nicht deins. Es gibt keinen Grund, sie dafür zu missachten. Ja, es ist ihr Problem.
Ja, ja. Also Missachtung.
Ja.
Missachtung, okay.
Ja. Ich meine, ich habe da auch so meine Missachtungsdinger laufen und das kann ich mir dann im Spiegel angucken. Ja, das ist bei uns schon familiär bedingt. Ja. Und auch ich habe dieses Programm laufen. Merk aber, dass ich mich dafür, also dass ich mich ja missachte. Und dann darf ich das leben. Na toll.
Ja, ja.
Ja. Und es ist mir mit der Muttermilch eingepflanzt worden, ja. Hm. Da gerade die eine Seite meiner Familie, oh, da wird sich nur über schlank definiert. Hm. Ja. Bin ich nicht.
Okay, Missachtung. Ja. Gut.
Mhm. Danke. Und in anderen Kulturen ist man im molligeren Raum durchaus sehr geachtet. Ja, da würde man mir sagen, ob ich nicht
mehr essen will. Ja, das ist nicht viel mehr, wie sie aussieht, sondern einfach nur, wie kann sie sich so gehen lassen. So irgendwie
hey, das hey, ja. bitte. Ja. Gebe ihr die Erlaubnis, sich gehen zu lassen. Ja. Auch es gibt ja Ebenen, wo jeder sich auch gehen lässt.
Ja,
ja. Ja? Bitte, gib ihr die Erlaubnis, das zu tun. Du musst es nicht nachmachen und es muss auch nicht als Idol angesetzt werden. Mhm. Aber gib ihr die Erlaubnis, das zu tun.
Ja.
Auch wenn es dann anfängt zu stinken und so, ist das wirklich eine Herausforderung. Es ist ihre Historie, es ist ihre Geschichte, es ist ihr Schmerz, es ist ihr noch nicht können. Und es ist ihr Prozess. Und es gibt keinen Grund, sie dafür zu missachten. Ich rede hier von Missachtung, ja? Ich rede hier nicht davon, dass man sagt, okay, das will ich jetzt nur wirklich selber nicht leben. Aber den anderen dafür zu missachten oder zu sagen, der wäre in seiner Tiefe falsch, nein, der ist, also die ist halt gerade in dem Prozess ihres Werdegangs. Vielleicht hat sie aufgegeben. Vielleicht war es so schlimm, was sie erlebt hat, dass sie einfach keine Ressourcen hat, um es anders zu machen. Ja. Und du kommst aus dieser Scheiße raus, wenn du Mitgefühl lernst.
Ja, ja. Habe ich auch ein Stück, merke ich halt, weil sie wirklich, was soll ich sagen, ja. Wahrscheinlich sieht sie das halt, wie ich vorlebe und dann kommt sowas wie Neid, dass sie das nicht kann.
Ja. Und wenn du sie dann auch noch missachtest und sie dann auch noch richtig energetisch niedermachst, das macht einen Bumerang. Das ist deine Tochter?
Ja, ja. Okay. Gut.
Und Ende ist nur in dir drin, du musst mit ihr nicht reden.
Nein, das bringt nichts. Ja. Also
will aber ich gib ihr die Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie sie ist. Und wenn es dir schwerfällt, gib dir die Erlaubnis dürfen, also dir die Erlaubnis, dass du in deinem So-Sein so sein darfst. Und alle Teile, wo du merkst, dass du dich gehen lässt, wo du es nicht hinkriegst, darf da sein.
Ja.
Ja, Jan Thiersen muss immer herhalten, ja.
Okay.
Ja?
Ja. Wenn mich in Russland das überrollt emotional, ich meine, das ist halt wirklich meine Heimat und ich habe so eine Sehnsucht, gerade einfach diese Wurzeln.
Ich bin 10 Tage jetzt in Reichlingen.
Ja, ja.
Schwer zu erreichen. Also SMS kriege ich oder WhatsApp, das geht alles. Und ich gucke da auch einmal am Tag rauf.
Okay.
Und den Mittwoch dann nächster Mittwoch ist es schon. Ich hoffe, dass ich da irgendwie das mit einer einigermaßen vernünftigen Leitung hinkriege.
Okay.
Ja, dass ich da deren Computer nutzen kann. Ich nehme irgendwie Kamera und irgendwas mit und dann schaue ich, dass wir da irgendwie das zustande kriegen.
Gut. Okay.
Ja?
Gut. Okay. Dann ein schönes Seminar und.
Danke.
Wir sehen uns dann aus Russland. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Ellen?
Ja.
Haben wir noch ist noch Zeit, oder?
Was? Nein, es ganz ist viel Zeit. Es ist noch ganz viel Zeit.
20 Minuten, genau.
Ja, und ich habe ja auch gesagt, dadurch, dass das ausgefallen ist, ich setze auch immer ein bisschen was hinten ran. Also wir holen die Zeit wieder auf.
Ich weiß nicht genau, wie ich beginnen soll, aber ich wollte das gerne ansprechen, einfach um da so ein bisschen vorwärts zu kommen. Also ich habe gerade so einigermaßen viel freie Zeit. Irgendwie, ich muss immer wieder an Anna denken. Ich glaube, vor so 2 Wochen meinte sie, mit dem Studium, und sie hat es vielleicht vermasselt, aber sie weiß nicht genau, was sie möchte. Und irgendwie, also bei mir geht es gerade auch einfach um den Studienabschluss. Und ich schaffe es, mich mit wirklich allem komplett abzulenken. Und dann ist noch irgendwie so ein bisschen Zeit, bevor ich wirklich, ja, dann ist noch so ein bisschen Zeit, wo ich mich dann doch ransetze und vielleicht noch so einen Satz schreibe, und dann merke ich so, ich bin einfach nur todmüde und muss jetzt ins Bett. Obwohl davor halt irgendwie stundenlang Zeit für 10.000 andere Sachen war. Und das Komische aber ist auch halt, dass ich jetzt schon über 5 Jahre, jeder, der mich fragt, ob ich jetzt das Studium, ja, dann lass doch einfach sein, oder hey, brauchst du doch nicht machen.
Wie lange hast du denn noch?
Ja, das Schlimme ist halt, dass es da nicht so eine 100-prozentige Deadline gibt.
Wie lange hättest du denn noch, wenn du dich einigermaßen ranhängst?
Ich weiß nicht, wie die Hochschulregeln sind. Also ich bin gerade in die...
Also gleich schlafe ich ein. Wie lange hast du schon gemacht?
Was denn?
Kannst du dich mal bitte erkundigen? Yeah. Wie lange bräuchtest du noch? Wie viele Zettel brauchst du noch? Oder wie lange brauchst du?
Ach so, na gut. Also es sind noch so circa... also ich glaube, es sind noch... Oder ich sitze gerade an einer Hausarbeit, dann sind es noch 3 Hausarbeiten, eine mündliche Prüfung und die Bachelorarbeit, wo ich eine Hausarbeit noch ausarbeiten will. Also ich habe da schon umfangreich an einer Hausarbeit gearbeitet und dachte mir, hey, darüber könnte ich auch die Bachelorarbeit schreiben.
Na, der Mann, alle hab. Oder hast du keinen Bock, die Sachen zu schreiben? Ich kipp gleich ins Koma.
Es gibt halt so 4.000 andere Sachen irgendwie, die dann
ich liege gleich auf dem Tisch hier.
Gleichzeitig irgendwie, also dann fällt mir ein, dass ich gerade irgendwie noch also Musik recherchieren muss, und ich hätte gerne unheimlich gern noch, würde ich das machen und die Welt oder zumindest meine Community.
Mich interessieren deine ganzen Ausweichmanöver gar nicht. Ich habe dir eine Frage gestellt, die ich vor lauter Langeweile jetzt schon vergessen habe. Was habe ich sie eben gefragt? Ob du bereit bist oder ob du, ja, so, es geht um Sachen zu schreiben. Willst du das tun, ja oder nein? Mich interessiert nicht, was du alles sonst machen könntest. Mich interessiert, willst du das schreiben, ja oder nein?
Grundsätzlich ja.
Nee, das glaube ich dir nicht.
Eine Hausarbeit interessiert mich überhaupt nicht, aber es ist halt ein Teil von der Studienordnung, also ein Teil, ein Fach, was mitstudiert werden muss.
Und wie viele Seiten musst du da schreiben?
12. Pro Hausarbeit
10 bis 12. Man braucht pro Seite etwa einen Tag mit Recherche. Also 2 Wochen bräuchtest du für die Hausarbeit, wenn du durcharbeitest.
Ja, genau.
Ja.
Ich sitze an einer, die mich wirklich interessiert. Also eine Hausarbeit sitze ich jetzt schon ein Jahr.
Mhm. Wie viele Stunden machst du am Tag?
Nicht viel. Also ich, wie gesagt, wenn ich
wenn es hochkommt auf 10 Minuten.
Mhm. Wenn ich gut bin, einen Satz oder zwei.
Mhm. Immerhin. Also ein Satz am Tag. Also ich kann dir empfehlen, wenn du ein bisschen Unterstützung mit Schreiberei brauchst, aber die macht das nicht für umsonst, dann guckst du mal da ein bisschen weiter rüber, da ist Muji. Die ist und sowas fein. Die kann sowas, macht es aber nicht für umsonst, soweit ich weiß. Muss man ihr ein bisschen was für geben. Aber die kann einen da gut unterstützen, das ist eine richtig gute Schreiberin. Und ich glaube, die hat auch durchaus spitze Schuhe im Regal. Da kann sie dann mal ein bisschen dir in den Hintern treten.
Würdest du es machen, Muji, oder zumindest mal drüber reden?
Gerne drüber reden. Und ich kenne auch dein Problem sehr gut. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mein Studium fertig zu machen. Und habe da auch einfach so meine Tricks entwickelt. Du brauchst 2 Semester. Wenn du dich ranhältst, wenn du dich dafür entscheidest, das wirklich fertig zu machen, und den Umfang, den du geschildert hast, 2 Semester, wenn du dich richtig ranhältst, brauchst du noch 1.
Genau.
Aber ich habe die ganze Zeit jetzt so diese Zahl im Kopf, du brauchst noch 2 Semester, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, das wirklich fertig zu machen.
Mutti ist eine gute Adresse, also tauscht sie euch aus und dann, ne, könnt, wenn es am Ende nochmal kurz bleiben, aber ihr habt die sowieso, ne? Seid ihr zusammen im Seminar gewesen?
Ja,
dann hast du ihre Sachen ja auch in der Teilnehmerliste.
Hattest du die E-Mail bekommen, Muji? Ich glaube, ich hatte eine so an alle geschickt.
Müsste ich haben und ich müsste auch irgendwo
noch. Nur weil ich glaube, 1, 2 sind.
Ist egal, ihr kriegt es hin.
Okay.
Und sonst macht ihr den Kontakt über mich, aber schließt euch da mal kurz, weil das ist eine technische Sache. Ja, und ich kann dir da nicht so gut helfen, weil ich dann nicht, bin da nicht so in der Materie drin. Und ich selber bin eine Nichtschreiberin. Ich hasse Schreiben. Ich habe da keine Tricks und nichts auf Lager. Ich kann nur gut, also auf der Rille kann ich nur toll schnacken. Ja, nur wenn ich dann wirklich was anfange, dann setze ich mich auch ran und mache das dann. Und wenn ich dann erstmal einen Faden habe, dann geht das. Aber du scheinst dann eine andere Problematik zu haben. Und bei Muji weiß ich, die kann dir da richtig gut helfen. Was studierst du denn?
Kulturwissenschaften.
Und kannst danach was mitmachen?
Stimmt.
Okay. Nicht, aber wenn es wirklich nur noch die Schreiberei ist, du musst dann ja noch nicht mal mehr zur Uni und so, das ist ja alles schon fertig.
Ja.
Nur noch die Sachen schreiben. Ja, setz dich bei Muji auf den Schoß. Ja.
Okay.
Ja, weil die ganzen Ablenkungsmanöver, die du drauf hast, die sind uninteressant. Entscheidend ist, dass du deinen Fokus dahin kriegst.
Ja.
Ne, weil wie du dich ablenkst, das weißt du schon. Aber
ja, halt so, also sie laufen halt so gut, also wirklich.
Ja. Oh, ablenken kann ich prima. Wer von euch kann sich nicht ablenken? Das, so was ich hier so an Videos sehe, das kennen die alle prima. Morgen Diät anfangen und heute ablenken, wunderbar.
Also ich kann sagen, ich habe 10 Jahre gebraucht für meinen Studienabschluss. Ich habe einen Magister gemacht und ich habe eigentlich richtig gut angefangen. Die ersten 5 Jahre waren super. Dann habe ich ein Auslandssemester gemacht in Mexiko, dann bin ich zurückgekommen. Ich glaube, ich habe für die letzte Hausarbeit und die Prüfungen genauso lang gebraucht wie für davor. Also ich habe 5 Jahre gebraucht, um im Prinzip fast alles fertig zu machen. Hatte dann noch 1, 2 Scheine und die Prüfungen, habe nochmal 5 Jahre gebraucht für den die letzte Hausarbeit und die Prüfungen.
Hat dich Mexiko so rausgehauen?
Mich hat Mexiko total rausgehauen. Und das war eine Wiederholung, die ich mir da gegeben habe. Ganz, ganz krass. Ganz heftig. Und ich habe mich dann, als ich mich zu den Prüfungen angemeldet habe an der Uni, hat man mir gesagt, wäre ich einen Monat später gekommen, hätte ich das Magister nicht mehr machen können.
Oh, knapp.
Ja, das war sauknapp. Und ich hatte damals sogar überlegt, es abzubrechen. Und ich habe von meiner Mama den Anschiss meines Lebens bekommen.
Geil, Frieda, das hast du gut gemacht.
Die hat mich richtig zusammengefaltet. Ich war ein Origami-Kranich danach.
Du warst was? Ein
Origami-Kranich hat die aus mir gemacht.
Ach, ein Origami.
Ein Origami.
Klasse.
Gut. Und hat mir, der Satz, der bei mir so richtig kleben geblieben ist, war, du hast es noch nicht mal versucht. Und ich habe gesagt, stimmt. Ich habe es noch nicht mal versucht. Ich versuche es jetzt einfach. Und dann habe ich mich zu diesen Prüfungen angemeldet. Und die Uni, also jeder an dieser Universität hat mich unterstützt, bis hin zum Dekan der Philosophischen Fakultät, der gesagt hat, sie machen hier ihre Prüfungen, und wenn ich persönlich dafür sorgen muss. Und dann habe ich mich da wirklich dahinter geklemmt und ich habe mich da durchgequält. Ich habe mich auch durch meine Magisterarbeit, ich habe, glaube ich, 52 Seiten abgegeben. Die E-Mail, die ich von meinem Prüfer bekommen habe, war die Frage, ist das mit Absicht so wenig? Weil normalerweise macht man Magister mit 100 Seiten. Ich habe das Magister mit 50 gemacht, die richtig gut waren.
Die waren aber richtig gut.
Die waren richtig gut. Mhm. Da war ein Kritikpunkt, da sehe ich, ja, da hätte ich mehr machen können. Aber der Rest war richtig gut.
Cool.
Ja. Und ich habe mich durch diese Magisterarbeit wirklich, also die letzten kurz vor Abgabetermin, und mir hat es eben sehr geholfen, dass ich zu den Prüfungen wirklich angemeldet war und dass ich eine Deadline hatte. Also eine Deadline hilft enorm, und wenn man sich die selber setzt irgendwie. Aber dieses Korsett, was die Prüfungen dann gegeben haben, das hat enorm geholfen. Und ich glaube, 2 Wochen vor der Deadline, es war 30 Grad im Schatten, ich bin rumgelaufen, mein Rücken wurde von diesen Klebebändern zusammengehalten. Und ich habe auch nicht viel am Tag gearbeitet. Und ich habe einfach alles dafür getan, dass ich irgendwie 1-2 Stunden am Tag schreiben konnte, und das konsequent. Und ich weiß, als ich damals angefangen habe, ich habe mit 10 Minuten am Tag angefangen, aber das konsequent. Okay. Ich habe so viel am Tag gemacht, wie ich machen konnte, und das waren am Anfang 5 oder 10 Minuten, aber die habe ich jeden beschissenen Tag gemacht.
Okay.
Und das war ein echtes Erfolgserlebnis. Also ich bin froh, dass ich das fertig gekriegt habe. Ich mache jetzt im Moment nicht so viel damit, aber dass ich es gemacht habe und dass ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache das jetzt und das dann wirklich durchgezogen habe, da bin ich richtig froh drum. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Oder eine der besten. Auf jeden Fall unter den Top 3. Ich bereue es nicht. Also ich zehre heute davon, dass ich es überhaupt gemacht habe.
Wenn man so kurz vorm Ende aufgibt, entsteht ein ganz tiefes Wertlosigkeitsding, was wirklich selber gemacht ist. Und ja, das ist so schwer auszugleichen.
Ja. Und ich, ja.
Und du kriegst, Alena, du kriegst Hilfe, wenn du dich entschieden hast. Du kriegst keine Hilfe, solange du dich nicht entschieden hast. Das ist wie jedem Abhängigen oder Drogenabhängigen oder Sonstiges. Solange die sich nicht entschieden haben, aufzuhören, bekommen sie keine Hilfe. In dem Moment, wo jemand sagt, so, Schluss jetzt, ich will das verändern, ich weiß aber noch nicht, wie ich es alleine hinkriege, kriegst du sofort Hilfe. Aber noch hast du dich nicht entschieden. Noch ist eigentlich. Ja, ich spüre, dass das kein, du hast die Zügel nicht in die Hand genommen.
Also ich kann mich erinnern, das war damals wirklich so ein Punkt, wo dieses Gespräch mit meiner Mutter war ganz entscheidend. Und dann war da wirklich so ein Punkt, wo ich gespürt habe, ich mache, das ist so ein, das war auch wirklich vielleicht ein karmischer Knackpunkt. Ich muss das machen, sonst komme ich nicht weiter. Und das war wirklich eine Entscheidung, ich mache das jetzt, egal zu welchem Preis. Ganz egal, was es mich kostet. Ich habe mich wirklich dafür entschieden und wenn ich dann mit dem Kopf durch die Wand muss, ich mache das jetzt fertig. Egal wie. Und dann habe ich angefangen, mich da durchzudienzen. Und ich habe da wirklich Rituale entwickelt. Ich bin dann an die Uni gefahren, ich habe mich hingesetzt mit meinem Zeug, dann bin ich erstmal 1,5 Stunden spazieren gegangen, dann habe ich 1 Stunde gearbeitet, dann habe ich 1 Stunde Kaffee getrunken, dann habe ich noch 1 Stunde gearbeitet, dann bin ich noch mal 1 Stunde spazieren gegangen. Also von den 5, 6 Stunden, die ich da unterwegs war, habe ich vielleicht 1 oder 2 geschrieben, aber die habe ich dann geschrieben. Das heißt, ich bin irgendwie vorwärts gekommen, dadurch, dass ich Rituale gestaltet habe, auch mit dem Drumherum, dass ich das machen konnte.
Ich glaube, was du eben meintest mit diesem, dass du dieser karmische Knoten oder was auch, oder wie du das genannt hast, ne? Mhm. Ich glaube, für mich ist so dieses, ich glaube, wir hatten vielleicht letzte Woche das auch so ein bisschen im Gespräch mit diesem, dass ich, wo man dann so, irgendwie hat man sich so in dieser Stagnation so ein bisschen eingelebt. Mhm. Also vielleicht sogar die Furcht davor, wenn ich diesen Abschluss habe, dann geht es wirklich weiter oder dann kommt wirklich was Neues oder auch gar nichts. Oder also ich kann es eigentlich kaum abwarten, das zu haben, aber das ist halt so. Oh, ja. Es gibt auch schon Leute, die da sind, die mich unterstützen. Also, weil ich ja immer wieder ganz kategorisch sage, ich mache das. Aber dann doch nicht.
Also noch erinnerst du mich, wie wenn ich vorher früher gesagt habe, ich werde Diät machen. Hm. Aber erst morgen.
Ich traue mir das nicht zu. Ich glaube, so das merke ich immer wieder, so dieses... Ahnung.
Also Versuch macht klug, ne? Hm.
Ja, okay.
Und ich traue mir auch viele Sachen nicht zu. Und wenn ich das dann mache, stelle ich meistens fest, dass es wesentlich einfacher ist, als ich gedacht habe. Hm. Es schließt sich letztendlich von allein. Also ich habe da eine wilde Konstruktion und dann mache ich mich ran und dann ist es irgendwie so simpel.
Okay.
Also den Vorhang wollte ich ja schon seit Wochen angebracht haben. Eben bin ich noch schnell hochgegangen, habe die Dinger abgemacht und dahin gemacht. Ihr habt ja noch zugeguckt. Das ging sehr schnell. Ja, und das ist ganz oft, dass die Dinge unglaublich schnell gehen, wenn man sich ransetzt. Mhm. Ja. Ja. So, dann gibt es einen Wupp und los geht's. Und wenn dann was hochkommt, während du das machst und wo du merkst, wow, das ist richtig heftig und ich weiß nicht, wie ich dann damit umgehen soll, dann kann ich dir helfen. Mhm. Ja? Aber erst brauchst du eine Entscheidung.
Okay.
Es zu versuchen. Und wenn du es versuchst und es dann irgendwie, weißt du, versuchst wirklich das Glas aufzumachen und es geht nicht, dann kannst du sagen, so, jetzt verrat mir doch mal jemand, wie ich das hier aufkriege. Das wird dir dann gezeigt.
Okay.
Aber du musst erstmal die Entscheidung treffen, dass du es machst. Und nicht so Larifari, sondern wirklich.
Ja.
Ja.
Okay.
Es könnte sein, dass du dann richtig glücklich wirst. Mit dir. Du zufrieden mit dir.
Ja, eben.
Ja, weil im Augenblick bist du angeödet von dir. Hm. Wenn man nur die Versagernummer abzieht, ist natürlich auch anödend. Hm. Hätte ich auch keine Lust zu.
Okay.
Okay. Und dann gucke ich mir gerne auch die Hintergründe deiner Hindernisse an. Ja? Wenn du dich entschieden hast. Aber ich werde dich nicht entscheiden. Und ich merke das immer, wenn ich so in ein Koma reinfall, dann weiß ich so, okay, da drüben hat sich noch nicht entschieden. Du musst es schon wollen. Auch Leute, die, weiß ich, zu viel kiffen oder irgendwie zu viel rumsaufen und so. Ja, solange die sich nicht entschieden haben, das wirklich auf die Hörner zu nehmen und sich wirklich damit zu beschäftigen, kann man dir nicht helfen. Ich sage dann, wenn du dich entschieden hast, melde dich. Ja, oder wenn jemand sagt, er möchte Rauchen abgewöhnen, ja, aber ich habe mich noch nicht entschieden, da braucht keine Hypnose, nichts zu machen, das bringt nichts. Muss ich schon entschieden haben, das wirklich nicht zu wollen. Dann kann auch eine Hilfe greifen. Und wenn du dich wirklich entschieden hast und es dann nicht greift, dann kann man gucken, was los ist. Okay. Aber solange du dich nicht entschieden hast, mache ich gar nichts. Außer dir.
Ich meine, ich habe mich schon entschieden.
Nee. Immer noch nicht. Im Augenblick überlegt dein System, ob es sich vielleicht noch entscheiden könnte.
Mutti und Anja seid übereinander bei mir im Bildschirm und beide machen noch beide so.
Du hast dich noch nicht entschieden. Nein.
Okay.
Kein Stück.
Okay. Ich horch da mal rein.
Ja. Als erstes musst du dir anerkennen, dass du dich verarscht und dass du dich noch nicht entschieden hast.
Okay. Mhm.
Aus dem Raum heraus kannst du dich neu entscheiden. Aber wenn du dich nicht entschieden hast und dir von vor dir verkaufst, du hast dich entschieden, dann geht gar nichts. Ja, und du kannst, also brauchst du nur zuzugucken, wie du dich bewegst. Jede Geste, jede Bewegung, die du machst, verrät dich. Weil wenn du dich wirklich entscheidest, betrittst du neues Land und dann kommst du erstmal in eine Unsicherheit oder kriegst einen Impuls, aber auf jeden Fall verändert sich deine Grundhaltung. Und noch ist sie im alten Raum. Also im Augenblick überlegt dein System, ob es dich vielleicht mal Gedanken darüber macht, ob es dich vielleicht mal dann entscheidet. Und wenn du richtig erschüttert bist von diesem, was ich dir jetzt sage, dann kann sein, dass du in den Raum kommst, wo du anfängst, dich entscheiden zu können. Da kannst du dich dann wiederum mit Jutta kurz schließen. Die hat nämlich dann festgestellt, dass wenn man an die Wut rankommt, dass sich dann auf einmal Dinge verändern. Ja, die hat mir da auch erstmal eine Opfertrutsche vorgenudelt.
Doch, ich bin betroffen, schon.
Du, sei richtig betroffen. Ja, rutsch mit deinem Arsch auf Grundeis. Ja, und wenn das so richtig schön wehtut und so richtig rumpelt, dann könnte sein, dass da ein Impuls kommt, wo du merkst, so, scheiße, das will ich so nicht. Und der dann auch aus einer Tiefe kommt, die dich trägt. Jutta ist schon in den Startlöchern, die kann dir das sagen.
Ja, ich kann nur sagen, das kann Ellen wirklich.
Ja. Die hatte auch so eine herrliche Opfertrutsche abgelegt. Meine Güte. Und sich die Nummer auch noch geglaubt.
Ja, man leidet da ja. Aber,
ja.
Aber im Nachhinein ist ja logisch, also die Kraft fehlt. Und so ist mir das schon lieber, raus aus der Opfernummer. Ja. Also alleine steckt man da schon drin. Und zelebriert es.
Mhm. Zelebriert ist, das ist ein gutes Wort, ja. Und wenn du dich jetzt kraftlos fühlst, Adina, die Kraft ist da. Sie wird nur gerade gebunden und ist mit dem Opfersein beschäftigt. Sie sitzt nur auf dem falschen Pferd. Ja, wenn du da wirklich dich, wenn du merkst, dass du da aus einer Tiefe dich entscheidest und hinter der Erschütterung könnte sein, dass du das tust, dann merkst du auch plötzlich, wie die Energie da ist und die Kraft da ist. Und so richtig zusammengefaltet werden, ist das schon eine gute Sache. Frieda, kannst du das nicht übernehmen? Du hast das doch schon mal so gut gemacht. Also manchmal hilft ein richtiger Einlauf. Ja, das kann einen richtig schön wecken.
Ja. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen erschlagen.
Hä?
Ich bin einfach richtig irgendwie so ein bisschen...
Ja, sicher. Deine Kraft wird ja auch gerade dafür missbraucht, dich zu unterdrücken. Du machst da was mit dir. Ja, du schiebst dich, also solange ich meine göttliche Allmacht dazu missbrauche, um mich von mir selbst zu trennen, erlebe ich Trennung und Missbrauch. Und wenn ich meine Macht oder meine Kraft dazu missbrauche, sich selbst in sich zu binden, dann fühle ich mich machtlos und kraftlos, weil ich ja meine Macht und Kraft ohnmächtig mache. Und das kann man stoppen. Wir machen das unbewusst mit uns selber. Es hat eine Historie und eine Geschichte, die will auch manchmal angeguckt werden und auch bejaht werden, aber Fakt ist, wir machen es unbewusst mit uns selbst. Da ist kein Vorwurf, uns auch nicht, weil wir doof und gemein sind, sondern das machen wir mit uns und wir können es nur über Erkenntnis und über Aufwachen und über Mitbekommen können wir das überhaupt da ansetzen. Sonst geht das gar nicht.
Ja.
Ja? Ich muss das nicht.
Ich lasse das so passieren. Also es ist nicht mehr, ich beobachte mich dabei und ich glaube, so dieses, ich lasse das passieren gerade noch. Also es ist nicht mehr so, dass ich ganz Opferrolle oder dass ich diese Opferrolle zelebriere, sondern ich weiß das, aber ich lasse es passieren und das ist aber genauso.
Du setzt halt noch nichts in der konstruktiven Ebene dagegen, dass du sagst, ey, Moment mal, das will ich hier nicht.
Ja, genau.
Ich will aber in eine andere Richtung. Ich will genau. Das so nicht.
Ja. Ich bin, genau, es ist schon so, es siebt schon überall. Oder so
cool.
Nicht, aber es ist, ja, genau, so dieses. Ja.
Und dann finde heraus, wie die Termine sind, ja, dass dir da nicht die Fälle wegfliegen und kümmere dich drum. Das ist ein Anruf an der Uni.
Ja, diese Ansätze sind immer wieder da. Das letzte Mal ist aber schon auch wieder ein halbes Jahr her. Also ich schlafe
gleich wieder ein. Mich interessieren die Ansätze nicht.
Schon gut, okay.
Ja? Ja. Morgen früh Telefonhörer, los geht's.
Okay.
Ansetzen. Wirklich ansetzen.
Ja.
Und nicht weiter träumen. Ja, das wenigstens mal herausfinden, so wo, wie ist das?
Ja, genau, und Deadlines, also meine eigenen Deadlines, also im Moment bringen die gar nichts.
Schließ dich mit Mutti, die macht dir dann einen Plan mit dir zusammen. Wie bei Weight Watchers, da musst du jeden Tag auf die Waage.
Du musst dir einen Dozenten mit ins Boot holen und dir vom Dozenten eine Deadline setzen lassen, Punkt.
Ich habe das, genau, den Gedanken hatte ich auch gerade. Mhm.
Es muss jemand von außen, eine Autorität, dir die Deadline aufs Auge drücken und sagen, bis dahin hast du das abgegeben, sonst bist du durchgefallen.
Ja.
Hilft nichts. Hat bei mir auch, bei mir hat nur die Deadline geholfen.
Genau. Ja. Okay.
Und wenn das dann alles steht und das überarbeitet werden soll und man merkt, so jetzt brauchst du noch mal 2-3 Tage, dass man es ein bisschen schick machen kann, dann können die auch immer noch mal die Zügel wieder ein locker lassen. Aber das Ding muss erst mal da stehen. Ja. Und die gucken sich das dann ja auch an und sagen, hier geht oder geht nicht. Also ich möchte dich wirklich schütteln und dich treten und dir wirklich richtig ein, komm mal Mittel, Mensch, los.
Ja.
Du kommst doch aus deiner Depression raus, wenn du da mal ein bisschen Bewegung reinbringst. Okay, das lasse ich jetzt da stehen. Ich werde dich beobachten.
Danke.
Bitte. So, einen können wir noch.
Ich habe dazu eine Zwischenfrage, was gerade war.
Mhm.
Ich habe ja den Heilpraktiker gemacht.
Mhm.
Also ich bin durch die erste Prüfung durchgerasselt im Praktischen. Und man meldet sich ja dann nochmal an. Oder ich habe mich dann entschieden, du meldest dich sofort nochmal an, sonst läufst du Gefahr, dass du das nie mehr machst,
mhm.
weil der Stoff so riesig ist.
Mhm.
Und aber das ist dann bei mir eine Kopfentscheidung, ne?
Also du hast dich entschieden, ist doch wunderbar.
Ja, ich mache das aber dann mit dem Kopf. Ich hab
Na nicht, und?
Ich habe eben gedacht, das wäre so ein innerer Prozess.
Manche machen das über den Kopf und machen das und das hat auch einen inneren Prozess mit drin. Also, wenn du dich entscheidest, ich steige sofort wieder aufs Pferd, dann hast du dich entschieden und tust es.
Ja.
Also, weißt du, manche, die können das nicht einfach sich entscheiden. Die brauchen dann einen inneren Prozess, damit sie dann überhaupt dahin kommen oder die brauchen einen Einlauf oder einen Tritt in den Hintern oder sonstiges. Und du hast dir sofort den Tritt gegeben, hast gesagt, nix da, gleich nochmal.
Ja, weil sonst, ja.
Ja. Ja, und du hast dich entschieden, aus welcher Ebene du das letztendlich machst, so egal. Es hat doch auch funktioniert, also muss alles richtig gewesen sein.
Und mit den anderen Sachen, also wenn ich jetzt meine latente Esssucht mal jetzt nehme, oder ich nenne das jetzt mal so.
Oh je, da bin ich aber die falsche Adresse. Aber wir können es trotzdem versuchen.
Nein, Ellen. Ich kann
Was denn?
Vom Kopf her kann ich sofort zu mir sagen, Boing, ab morgen. Es geht.
Super. Dann mach das so.
Meinst du, ich tue mir damit einen Gefallen?
Ja. Der Kopf ist uns da oben drauf gewachsen, dass wir ihn auch nutzen können. Und wir können versuchen, Probleme mit dem Kopf zu lösen, die der Kopf nicht lösen kann. Und wir können den Kopf dazu nutzen, Entscheidungen zu treffen und diese zu tun. Wenn sie komplett gegens Herz gehen, dann ist scheiße. Und wenn das aber einigermaßen synchron läuft, und es scheint mit dir einigermaßen synchron zu laufen, ist wunderbar. Also mein Herz sagt, ich will dahin, und mein Kopf sagt, ach nö, lieber die Sicherheit nehmen, gehen wir mal da lang. Dann geht's in die Hose. Ja, aber wenn dein Herz in die Richtung will und dein Kopf sagt, ey, komm, ja, los, alle hopp, das ist super.
Ich weiß ja nicht, wo mein Herz hin will. Das ist ja bei mir so.
Doch, du weißt es genau. Und dein Kopf entscheidet sich meistens dafür, das zu tun, was dein Herz möchte. Insofern hast du nicht dieses Problem.
Ja gut, ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, was mein Herz will.
Das, was dein Kopf will. Ihr seid ziemlich synchron. Ja, scheiße, da kommst du nicht durch.
Ja, da muss ich jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich halt meinen ständigen Essdrang, mein Ding, jetzt was essen.
Also wenn du das vom Kopf abschalten kannst, schalt es ab, stopp es und das Gefühl wird schon kommen, was dahinter hängt.
Okay.
Ja, also wenn ich einen Rappel krieg und dann wirklich in eine Kur mache oder ins Fasten gehe oder so, das dauert nur ein paar Wochen und dann habe ich aber meine Themen an der Hacke. Hallihallo, die kommen alle hoch.
Echt?
Oh, aber hallo. Na klar.
Ich habe mal ein Jahr Rohkost gegessen. Ich habe auch schon 3-4 Mal allein hier Heilfasten gemacht. Das ziehe ich dann durch. Ne?
Ja, klar, das ziehe ich dann auch durch. Das, manchmal geht es gut, manchmal geht es gar nicht gut. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe auch schon ein halbes Jahr Lichtnahrung gemacht. Das hat mein System gemacht. Da bin ich echt nur noch hinterhergelaufen. Und dann auf einmal war das zu Ende. Ich so, oh, schade.
Mhm.
Ja. Mhm. Also, nee, bei dir läuft es ziemlich synchron. Also mach das, was dein Kopf dir sagt. Das ist meistens das, was dein Herz will. Und wenn du etwas ganz anderes machst als das, was du wirklich willst, ich bin mir sicher, dass du spürst nach einer Weile. Da geht dein System dann amok.
Okay.
Na gut.
Weil, dass du nichts fühlst, ist meiner Meinung nach nur ein Konzept von dir. Ja, ja, weil du gehst da manchmal so direkt hoch und bist so komplett im Fühlen drin. Ja, wenn es irgendwie reif ist, dann ist es so da und das kriegst du dann auch mit. Ja. Die meiste Zeit fühlt es sich für mich an, als wenn ich nicht fühle. Da bin ich wie im neutralen Modus. Und dann ist irgendwas. Und dann ist das total da. Aber wenn du in einem Zimmer bist, was einen, sagen wir mal so 24 Grad hat, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, es ist kein Zug, es ist so richtig so angenehm, dann fühlst du nichts. Du kriegst nur mit, es ist angenehm. Und wenn dann jemand, aber weiß ich, es plötzlich kalt wird oder so, dann spürst du diese Differenz. Und wenn es unangenehm wird oder du anfängst zu frieren, das merkst du. Aber wenn es komplett im ausgewogenen Modus ist, das ist wie wenn du nichts fühlst, da springt nichts an. Mhm. Ja? Und bei dir weiß ich, dass wenn das dann irgendwas ist, da springst du aber an, aber hallo. Und zwar von hier auf gleich. Mhm. Aber man ist nicht die ganze Zeit im emotionalen ja, angezündeten Modus. Und wenn du so angespannt bist, das merkst du ja auch.
Ja, wenn ich angespannt bin, das ist dann das Ding.
Was fühlst du? Das merkst du, dass du angespannt bist. Das kriegst du mit. Das fühlst du, wenn du angespannt bist.
Du meinst jetzt im Kontakt mit anderen dann?
Egal, was auch immer. Wenn du merkst, dass du, also du merkst, dass du angespannt bist und das heißt, dass du das fühlst.
Ich achte jetzt mal darauf.
Ja, mach mal.
Scheiße, denn ob du mir gerade hier das Weihnachtsmärchen erzählt hast.
Was?
Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du mir hier das neue Weihnachtsmärchen erzählt hast.
Nein.
Okay.
Nein. Ich kenne dich jetzt lange genug und du nimmst schon anders wahr als die meisten Leute und springst auch anders an, aber du kriegst ganz viel mit. Also bei dir ist es manchmal dann Tag und dann ist es Nacht, so diese Dämmerzustände, die andere haben, wo es einem so langsam dämmert. Ja, das ist bei dir nicht so, sondern das ist so batsch da oder dann ist es wieder batsch weg.
Ja, ich habe das Gefühl, dass manchmal was ganz kurz da ist.
Ja.
Also ganz selten und ganz kurz.
Ja. Das macht aber nichts. Das ist deshalb nicht weniger wert.
Ja, okay.
Ja.
Also da kann ich jetzt ja, da gehe ich jetzt konform mit dir.
Gut.
Okay, alles klar.
Dann haben wir ein Weihnachtsmärchen, was Realität ist.
Okay.
Dann gut. Alles klar. Bis dann.
Ja, bis dann.
Noch jemand? Seid ihr alle satt?
Hallo. Ganz lieben Gruß von Henning, der hat es verpennt.
Ah ja.
Der ist jetzt auf dem Weg hierher, aber ich habe ihm gesagt, du, eigentlich ist schon langsam zu Ende.
Na, jetzt ist durch, jetzt machen wir hier gleich die Schotten hoch, aber ich sehe ihn eh am Samstag.
Ja, genau.
Quatsch, am Freitag. Der ist ja beim Seminar dabei. Alles
ja,
gut.
Ja.
Kein okay. Problem.
Gut.
Na dann klappen wir den Bürgersteig jetzt hoch.
Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Gute Nacht zusammen.
Gute Nacht. Ciao.
Gute Nacht, danke.
Ciao.